und herzlich willkommen zu Ausgabe 384 des Nur der FCM Podcasts. Heute, wenn man so ein bisschen auf die Saison guckt, irgendwie wieder mit dem regulären Programm, weil wir nämlich Niederlage besprechen müssen, beim VfL Bochum vom Wochenende. Wird aber heute auch noch ein kleines bisschen um ja, die Informationsveranstaltung zu den Aufsichtsratswahl gehen, die gestern stattfand. Wir gucken natürlich auch auf das nächste Spiel gegen den SC Paderborn und haben uns da, also Thomas hat uns da sozusagen einen Gast eingeladen, mit dem wir dann auch zum SCP uns ein kleines bisschen austauschen und genau, dann schauen wir mal, wo wir da heute so landen. Wir sind erstmal zu dritt ohne Gast. Hallo Kerstin, grüß dich.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Und natürlich ist der Thomas am Start. Grüß dich auch.
Tag.
Tag, Post. Ja, ich habe es jetzt gerade schon angekündigt. Wir stolpern quasi gleich in die FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Und da interessiert mich ja erstmal brennend, weil ich die Veranstaltung nicht mitgenommen habe gestern, wie denn eigentlich die Infoveranstaltung zum Thema Aufsichtsratskandidaten war. Wir hatten ja letzte Woche noch drüber gerätselt, wer sich eigentlich irgendwie aufstellen lassen wird, glaube ich. Ne? Und dann kamen irgendwie Minuten.
Ein Tag später kam die Mail, genau.
Minuten nach unserer Aufnahme kam die Mail. Jetzt wissen wir es auch. Jetzt wissen wir zum Beispiel auch, dass Matthias Niedung sich nicht wieder aufstellen lässt. Und was ich auch aus der Mail noch mitgenommen habe, ist, dass es für 7 Plätze im Aufsichtsrat 9 Kandidaten gibt, alles Männer. Und da endet mein Wissen zu der ganzen Nummer. Aber Thomas, ich weiß, du warst da. Kerstin hat sozusagen Leute gehabt, die dort vor Ort waren. Ja, Thomas, hau mal raus. Was muss man zu der Veranstaltung wissen, wenn man jetzt nicht da war, aber ein interessiertes Mitglied und Clubfan ist?
Ja, also grundsätzlich, wer im April schon dabei war, der weiß ja, wo es war. War an der gleichen Stelle im Business Club im Stadion. Um 18 Uhr ging es los, beziehungsweise sollte es losgehen. Es ging dann 18.05 Uhr, glaube ich, los, weil noch irgendwelche wichtigen Leute, glaube ich, Fotos machen mussten. Keine Ahnung. Und ja, es startete dann mit Ausführungen von Jörg Biersdorf und Martin Geistert so ein bisschen zum Thema Ausbau hinten Trainingsplätze und Funktionsgebäude. Mhm. Und das war auch ganz interessant, weil man laut Jörg Biersdorf in der Durchführung des Ganzen tatsächlich schneller ist als geplant.
Ja, super, ist doch gut.
Also der Ausbau ist vom Gebäude, wird wohl tatsächlich schneller fertig sein, als das geplant war. Wenn ich mich recht erinnere, sprach er so von 7 bis 10 Tagen. Ich muss aber sagen, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, wie man da voraus ist. Wenn er es auch gesagt hat, irgendwas hat er gesagt mit 7 Tagen und ich glaube, das gehörte da dazu. Genau, also da ist man voraus im Plan. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann auch noch hat Martin Geistert auch noch mal ein bisschen ausgeführt, auch noch mal vor allem zu den finanziellen Themen, also wie das aufgebaut ist mit Abzahlungen etc. pp., wer da welche Anteile trägt finanziell, hat das auch noch mal so ein bisschen aufgedröselt, auch noch mal gezeigt. Wichtige Aussage in dem Zusammenhang war, dass das, wir stecken ja jetzt sportlich eben in einer schwierigen Situation, dass das eben auch auf jeden Fall durchfinanziert ist, auch wenn wir in der dritten Liga spielen. Das ist also, das würde jetzt das Ganze nicht irgendwie zerstören in den Plänen, die man da hat, sondern das ist so kalkuliert, dass man das auch in der dritten Liga tragen kann. Dann wurde noch erzählt, wie man das Ganze machen will. Also wir haben ja jetzt den Stand, dass dort der Trainingsplatz 2, den hat man ja in Eigenregie gemacht im Sommer, hat da einen Hybridrasen hingepackt und das auch alles neu gemacht. Jetzt ist es so, dass ja beim Gebäude, da sind ja noch 2 Kunstrasenplätze dann daneben. Aus diesem Gebiet, sage ich mal, hat man vor, 3 Plätze zu machen, mhm, von denen 2 dann auch, ich sag mal jetzt, Normmaße haben. Einer leider nicht, das hat vom Platz nicht gereicht. Der ist ein bisschen kleiner, der wird als reiner Trainingsplatz genutzt. Die anderen beiden Plätze wird man dann eben auch als Spielplätze nutzen können. Also Spielplätze. Ja. Also als Plätze, wo man auch Punktspiele drauf machen kann im Jugendbereich. Nutzen, da kann man die ja dann eben auch so auch dafür nutzen, aber den einen eben nicht, das wird dann reiner Trainingsplatz und also da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, also was man da jetzt anschiebt und was man da vorhat, das sieht wirklich gut aus, wie gesagt, Funktionsgebäude wird schneller fertig als geplant, das ist ja jetzt, glaube ich, auch, war das nicht, glaube ich, jetzt Dezember diesen Jahres schon, das hatte ich jetzt,
ich weiß nicht, was
gesagt hatte.
Könnte ich
dir
nicht sagen.
Auf jeden Fall ist man da sehr, sehr gut im Plan, sogar überplan und das hat sich sehr, sehr gut angehört, alles. Dann kam ein Teil, den ich persönlich nicht so ganz verstehen konnte, warum man das am Tag einer Infoveranstaltung macht, zu der man geladen hat, wo ja eigentlich der Schwerpunkt war, dass sich die Aufsichtsratskandidaten für die Wahl am 4.12. ein bisschen vorstellen. Weiß ich nicht, also ich bin immer noch ein bisschen indifferent, was ich davon halten soll, warum man das getan hat. Dann kam Ottmar Schork und hat zur sportlichen Situation ein bisschen was gesagt, wobei ich sage, okay, da gehe ich ja mit, dass man so ein bisschen sagt, okay, wir machen auch ein kleines bisschen zur sportlichen Situation, dass dann da allerdings fast eine Dreiviertelstunde draus wurde, die dann so, ich will nicht sagen in Rechtfertigungen endeten, aber in Erklärungsversuchen, wieso, weshalb, warum, obwohl man das ja alles jetzt in den Medien schon 3, 4 Mal hören und lesen durfte und er dann auch bei Sky sich geäußert hatte vor dem Darmstadt-Spiel und dann auch im Interview mit Sabrina Marowski nochmal gewesen ist, da nach dem, nach, also weiß ich nicht, fand ich schräg und auch für diese Veranstaltung muss ich wirklich sagen, auch kann man, glaube ich, also sage ich so für mich halt daneben. Ich weiß nicht, wie das andere finden, die vor Ort waren. Ich persönlich fand es nicht gut. Es hat da für meinen Geschmack nicht hingehört, und hat diese ganze Veranstaltung, um die es eigentlich ging, für mich A, unnötig in die Länge gezogen. Und B eben auch, ja, so ein bisschen dieses Thema Aufsichtsratswahl auch ein Stück weit für mich persönlich auch entwertet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau.
Ja, spannend. Kerstin, hast du jetzt noch von deinen Leuten irgendwie was gehört zu diesem Part, was Thomas sagte? Also hat das noch mehr irritiert oder war das so eine
Naja,
individuelle?
ich denke schon, weil ja auch in der also ich meine, was heißt Tagesordnung, ne? Sie, in der Mail stand drinne, folgende Infopunkte sind vorgesehen und da kam halt nach der Begrüßung eben gleich Vorstellung der Kandidaten und ich denke, so wurde das ja auch geframed und dass man jetzt die Sachen zu den Umbaumaßnahmen erzählt, ist absolut super, weil das ist ja etwas, wo wir tatsächlich auch Fortschritte auch sehen können. Und das transparent zu machen, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber weiß ich nicht, ob die aktuellen Informationen aus der Geschäftsführung dann nicht doch auch hätten eher dann im zweiten Teil abgehandelt werden können, weil das birgt ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Leute, die wirklich nun wegen genau dieser Menschen dort vor Ort waren, eventuell auch die Lust verloren haben, die ein oder andere Frage zu stellen. Und ich weiß halt nicht. Also ich hatte jetzt auch mal so ein bisschen bei uns im Fanclub gefragt, da gab es irgendwie so Überraschungen oder habt ihr irgendwie ein paar tolle Sachen erfahren über die Kandidaten, also gerade auch die, die sich neu zur Wahl stellen. Und da hieß es unisono eher nicht. So, und ich weiß nicht, ob auch dieses Format, man gibt jedem Kandidaten jetzt 3 Minuten und in denen kann er jetzt erstmal erzählen, was er will, ob das jetzt so zielführend war, ob man das nicht irgendwie mit so ein bisschen geleiteten Interviews hätte besser machen können oder mit ein paar zielgerichteten Fragen, mit so einer quasi Schnellraterunde. Ich hoffe tatsächlich, dass für all die, die gestern Abend leider nicht dabei sein konnten, dass es irgendwie nochmal eine Option gibt, die Kandidaten irgendwie kennenzulernen. Vielleicht kleine Videos, die dann irgendwie über die Plattform ausgespielt werden oder dass sie nochmal irgendwas auf die Vereins-Homepage tun. Weil ehrlicherweise, ich wüsste jetzt, stand die heute nicht, wie ich meine Stimmen verteile.
Und einer war doch auch gar nicht da, habe ich gehört, ne?
Ja, genau, der hatte beruflich zu tun. Gut, das ist
Okay.
dann eben so. Das kann
Ja.
man dann halt auch, das kann man ja auch nicht immer beeinflussen. Das ist ja, also das ist ja auch überhaupt kein, was ich dann nicht verstehe, ist, dass man nicht irgendwie dann an, also dass er dann nicht an seiner Stelle gesagt hat, okay, ich verfasse einen kleinen 3, 4 Zeiler, in dem ich mich vielleicht ein bisschen dafür entschuldige, dass ich nicht da bin, vielleicht kleinere Eckdaten zu mir vorlesen lasse. War halt gar nichts. Das war ein bisschen schade. Vielleicht gibt man ihm diese Möglichkeit aber auch nochmal auf der MV dann, wer weiß. Kann ja durchaus sein, dass er dann sich auf der MV nochmal vorstellen kann, vielleicht in 3, 4 Minuten. Dann sage ich mal, okay, dann wäre das für mich persönlich in Ordnung. Aber das war schon ein bisschen schade. Also, dass er da dann so gar nicht in Anführungsstrichen zu Wort kam.
Ja, und ich finde es halt auch einigermaßen schräg, also zu allem, was ihr sagt. Also hab die Einladung entgegen meiner Aussagen im Vorgespräch tatsächlich jetzt doch nochmal gefunden und es war ja wirklich angekündigt. Titel, Vorstellung der Kandidaten für die Wahl der Gremien bei der Mitgliederversammlung. Und dann hätte ich jetzt auch erwartet, dass das der Schwerpunkt ist, aber jetzt habe ich gelernt, der Schwerpunkt war irgendwie was ganz anderes eigentlich. Und das, Thomas, was du jetzt gerade nochmal erzählt hattest zu Schrock und so. verstehe ich überhaupt nicht, warum man das in dem Rahmen macht. Also ich kann mir das irgendwie noch zusammenreimen im Sinne von, naja, Informationen aus der Geschäftsführung, da könnte man das dahin packen, aber das ist doch eigentlich ein Thema für die MV und nicht für so eine Infoveranstaltung mit dem Titel Kandidaten des Aufsichtsrats, für die Gremien stellen sich vor.
Ja.
Das checke ich nicht so. Und so ein bisschen, also ne, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber man könnte den Eindruck gewinnen, dass das auch ein kleiner Fingerzeig ist in Richtung Prioritäten im Verein, was da so wichtig ist. Ne? Also ist sozusagen, wird diese Gremienwahl ernst genommen? Spielt das eine Rolle? Ist das ein Wunsch, dass auch die Mitglieder sich wirklich umfänglich über die Kandidaten informieren oder nicht? Und nach allem, was, ich war ja nicht da, ne, aber nach allem, was ihr jetzt berichtet habt, da hätte ich so eher das Gefühl, naja, das, also es finden auch Aufsichtsratswahlen statt so, aber naja, der Schwerpunkt war dann eben auf einer anderen Sache und das finde ich einfach merkwürdig. Also kann man machen, haben sie ja nur auch so gemacht, aber ich denke, dass wir da sicherlich die eine oder andere Diskussion zu so sportlichen Themen auch auf einer Mitgliederversammlung noch führen werden, zumal ja auch, ich weiß gar nicht, 150 Leute waren, glaube ich, da, ne? Ist das richtig? Hatte ich das richtig gelesen, dass irgendwie jemand?
Ja, also ich habe jetzt nichts gelesen darüber, also ich habe jetzt da über die Anzahl, aber ich hätte jetzt auch so geschätzt 120 bis 150 Leute, ja.
Ja, na gut, und das ist ja, also da ist ja dann bei der Mitgliederversammlung sind ja noch 3 Leute mehr da, so ungefähr. Insofern passt das auch. Naja, und ich meine, die Geschichten rund um die sportliche Situation, da kennen wir ja jetzt schon, also ich kenne zumindest 2 Versionen aus dem gleichen Mund. Nämlich von Herrn Schork, der ja das sozusagen mal so und mal so erzählt. Gut, aber lassen wir es dabei.
Also sag mal so, es gab aber auch tatsächlich, ich habe was Neues gelernt. So.
Nämlich?
Ich bin ja nur auch schon im Fußballsport so ziemlich lange unterwegs. Ja. Also ich habe ja 32 Jahre aktiv gespielt und habe dann auch war Trainer, interessiere mich auch schon sehr, sehr lange für Fußball. Aber da kam ein neues Wort vor. Also ich habe das, also ich kannte ja auch den Begriff Freundschaftsspiel. Der wurde ja dann irgendwann mal ersetzt durch Testspiel. Ja, also dann verschwand ja dieser Begriff Freundschaftsspiel so ein bisschen, der wird zwar immer wieder, aber es wird jetzt immer von oder häufiger von Testspielen gesprochen. Gestern lernte ich eine neue Art von Spiel, was kein Pflichtspiel ist.
Nämlich?
Angesprochen auf die Nummer viele Entlassungen den Donnerstag mit dem bis gestern Testspiel, antwortete unser sportlicher Leiter oder Geschäftsführer Sport, so rum. Nein, das war ja kein Testspiel, sondern, Achtung, es war ein Beschäftigungsspiel.
Alter.
Kannte ich bis dahin auch noch nicht?
Leute, ernsthaft, was ist denn man in diesem Verein los? Was ist mit diesen Menschen los? Das gibt's doch gar
also
nicht.
Also gestern lernte ich dann das Wort Beschäftigungsspiel.
Das ist
also
doch nicht
ich
so
hab's,
geil.
Ich habe es jetzt nicht 1:1, es wurde mir halt dann später erzählt, weil ich stand mit einem guten Kumpel draußen, wir haben uns über Fußball unterhalten und auch über Dinge im Verein. Und ja, weil ich wollte mir das einfach nicht geben, bin ich ehrlich. Und da wurde mir dann gesagt, dass das Wort Beschäftigungsspiel dann fiel anstelle von Testspiel. Ja.
Fantastisch.
Nee, ja, fand ich auch. Also wieder was gelernt. Das war ein Beschäftigungsspiel und deswegen war das eben so, wie es war. Da habe ich auch gedacht, okay.
Toll, toll, toll. Naja,
dann
gut,
ist es so. Dann soll es so sein. Dann,
genau.
Also, ihr seht, wir lernen nicht aus. Es gibt jetzt also auch Beschäftigungsspiele. Ich bin mal gespannt, ob das dann zukünftig auch so in den Wochenplänen, wir haben ja jetzt wieder englische Woche, wahrscheinlich wird es dann innerhalb dieser 2 Wochen auch ein Beschäftigungsspiel geben. Ich bin mal gespannt, ob es das dann auch so genannt wird im Wochenplan, der dann rausgegeben wird.
Also erklärt sich natürlich dann auch die Leistung der Mannschaft, ne? Also wenn es halt nur darum geht, sich ein bisschen zu bewegen, dann
beschäftigen.
Da beschäftigen. Beschäftigt
nicht Bewegungsspiel,
sich.
Alex. Beschäftigen.
Entschuldigung, Entschuldigung. Da muss man schon präzise sein, da hast du vollkommen recht. Beschäftigen.
Ja, das war tatsächlich schräg, ja.
Ich möchte gerne, dass die Sendung, heißt Beschäftigungsspiele für alle.
Hallo.
So, ich schreibe mir das mal auf, mal sehen, ob wir noch was anderes finden. Aber ja, Thomas?
VfB heißt dann zukünftig nicht mehr Verein für Ballsportspiele, sondern Verein für Beschäftigungsspiele.
Genau, womit wir fast schon. Ah, ne, ist ja VfL, Bochum. Bochum werden. Aber du hast mir jetzt natürlich eine goldene Brücke gebaut zum Thema englische Woche. Da müssen wir nämlich noch verkünden, dass wir grandioserweise, ich weiß, Thomas, du findest das super, viele andere Leute glaube ich nicht so, im DFB-Pokal auswärts bei RB Leipzig.
Nein, ich finde daran, nein, stopp, 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 stopp. Ich finde, nein, das hast du jetzt wieder, nein, nein, da muss ich mich jetzt wieder, nein.
Also auch mir wurde zugetragen, das hast du dir ja so gewünscht.
Ich finde das super, ich fahre dahin. So.
Ja, Moment, ich fahre dahin.
Okay.
Genau, das ist das Einzige, weil dass diese, für mich, ich spreche nicht für mich, ist es halt auch realisierbar. Ich habe leider keinen
Ja,
Resturlaub mehr.
klar.
Ich habe keine Stunden, die ich abbauen kann zurzeit. So, weil alle draufgegangen schon, und Urlaub ist verplant beziehungsweise weg. Und da ist dieses Spiel natürlich für mich als jemand, der in Magdeburg wohnt und keinen Urlaub mehr hat und keinen frei mehr nehmen kann, also auf regulärem Wege, ich weiß, da gäbe es auch andere Möglichkeiten, das will ich aber nicht machen, ist das natürlich dann auch von der Entfernung machbar. Also da kann ich dann sagen, ey, da kann ich hinfahren, guck mir das Spiel an, fahr zurück, selbst wenn das ein 20:30 Uhr Spiel wird, bin ich zu einer annehmbaren Zeit zu Hause und kann nächsten Tag wieder arbeiten. Das wäre jetzt in Freiburg oder in Mönchengladbach wahrscheinlich eher nicht gegangen.
Da
So.
hast du recht, da hast du recht,
Rein
ja.
aus diesem Grund, habe ich mich über dieses Los gefreut. Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, ich hätte gern einen Bundesligisten. Heim, auswärts ist mir egal, Heim wäre mir aber lieber. Und aber ich hätte gern Bundesligisten, weil Zweitligisten haben wir ja sowieso in der Liga. Brauche ich also im Pokal nicht. Dass das nur das mit Abstand beschissenste Bundesliga-Los geworden ist, was es gab. Das ist, ja, das konnte ich ja nur nicht ahnen, ja.
Nee, das ist wahr.
Also.
Ja, das ist wahr. Na, mir hat ja der unser Alterspräsident im Fanclub hat mir die Auslosung getickert. Warum eigentlich? Warte mal, weil ich im Zug saß. Na klar, ich war ja in Bochum.
Das ist gut. Ja, genau.
Genau. So, und dann tickerte der das so. Ich hatte dann zwischenzeitlich aber auch schon den Kicker-Ticker entdeckt, wo das auch so lief. Und dann wurden da irgendwelche Mannschaften gezogen und wir kamen nicht und wir kamen nicht und wir kamen nicht. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu überlegen, okay, wer ist jetzt eigentlich noch im Topf? Und dann war
Ging
mir
mir
schon,
genauso. Genauso ging es mir
oder?
auch.
Und dann war
Ja.
dann, und dann war irgendwann schon relativ schnell klar, Scheiße, es wird
Warte mal,
bestimmt
Bayern ist
irgendwie.
weg, Dortmund ist weg.
Ja,
Gladbach ist weg, scheiße. Freiburg ist weg, wer
Genau,
bleibt denn da übrig?
genau. Naja, gut,
Genau.
da wird es halt RB, die sind, glaube ich, Zweiter in der Bundesliga. Das war dann schön im Pokal, aber mal gucken, muss man hinfahren, das Spiel müssen wir auch erst spielen. Genau,
Ja,
aber
das
ja.
ist ja auch, da habe ich ja auch gesagt, wir werden wahrscheinlich, oder wir werden höchstwahrscheinlich so schnell ein DFB-Pokal-Achtelfinale nicht mehr erleben.
Richtig.
Und da, ja, und dann haben wir gesagt, komm, es ist halt,
Aber
wie gesagt,
was ich
entfernungstechnisch
wirklich,
halt auch einfach.
ja, und was ich auch sehr niedlich fand bei all dem sozusagen wahrscheinlichen Schmerz, der uns da irgendwann in den 90 Minuten widerfahren wird. Wie sagte Guido so schön, mein Neues vom Krügelplatz, aber hey, es wird das schönste Heimspiel auswärts, was wir je hatten.
Na, hat auch nicht ganz Unrecht, ja, weil wahrscheinlich der geneigte, erfolgsverwöhnte Champions League gestählte Rasenballsport Leipzig Anhänger, Anhängerinnen, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man dann sagt, oh naja, dieses Pokalspiel gegen so einen Zweitligisten guck ich mir vielleicht lieber nicht an und dann reiten wir da mit 10.000 Menschen ein und dann ist das, glaube ich, ganz nett.
Aber
Genau.
eine interessante Fußnote zu dem Spiel ist ja auch, in der ersten Runde wurden wir im ersten Spiel gelost und in der zweiten Runde jetzt im letzten Spiel.
Ach, guck
Jetzt,
an.
ja, genau. Und jetzt, also vor der ersten Runde und jetzt nach der zweiten Runde, wurden wir jetzt im letzten Spiel gelost. Ist auch ganz interessant.
Ja, kuriose Dinge. Sachen gibt es, ne, im Universum. Unglaublich. Genau, aber da wären wir jetzt also. 2., 3. Dezember ist ja halt der Termin. Das ist schön. Das ist, glaube ich, in der Woche, wo die Mitgliederversammlung auch ist, die zu meinem großen
Ja,
Leidwesen
einen Tag später.
einem Donnerstag stattfindet, was also, was ist mir dieses Jahr und mal völlig unabhängig davon, wie ich aktuell zum Verein stehe, leider komplett verunmöglichen wird, da hinzugehen. Das geht beruflich leider überhaupt nicht. Deswegen hatte ich auch für ein Wochenende abgestimmt, aber da gehe ich mal stark davon aus, dass es da einen demokratischen Mehrheitsentscheidungsprozess gegeben hat pro unter der Woche.
Ja, da
Das ist dann so.
warst du dann leider einer von denen, die zu wenig abgestimmt, also von der Anzahl zu wenig waren, ja.
Ja, na, ich habe halt meine Stimme für ein Wochenende
Genau.
abgegeben und wenn
Ja.
dann mehr Leute für unter der Woche stimmen, dann ist das für mich einfach zu akzeptieren. Das soll ich machen, ja. Das ist dann so. Das ist dann
Kannst du
halt
nichts
mehr
machen.
entscheidend.
Also der
Fällig.
Verein hat, da muss man ja sagen, der Verein hat die
Genau,
Möglichkeit
genau.
gestellt. Es gab eine Abstimmung dazu und wenn dann leider Gottes die Mehrheit, also mir persönlich wohne Magdeburg, mir ist es relativ egal.
Ja.
Aber ich kann natürlich, mir wäre es auch am Wochenende lieber. Also.
Ja. Ja, na
Weil,
gut, ist jetzt.
Leute, die Abstimmung ist aber doch aber auch schon eine Weile her, oder? Also
Ja,
das
ich
kann man
glaube
ja
auch. Ja.
durchaus ruhig alle 3, 4, 5 Jahre mal machen. Also, es verändern sich ja auch
Keine
Dinge.
Frage. Keine
Genau,
Frage, aber
ja.
ich glaube, so gering wie da auch die, also ich weiß nicht, ob die Beteiligung war, was ich war auch nicht besonders hoch,
Na,
glaube ich,
wirklich.
wenn ich es richtig verstanden
Ja,
habe. Also.
ich bin da jetzt auch nicht, ich bin da jetzt auch dem Verein nicht böse oder so, ja. Nicht, dass das jetzt irgendjemand falsch versteht. Wie gesagt, das ist halt abgestimmt worden, ist jetzt auf einen Termin gefallen, der mir nicht passt, da kann der Verein nichts für, das ist so, dann bin ich halt nicht da, fertig aus. Thema durch. Genau. Gut, und dann gibt es noch eine Sache, die wir auch bei den FCM-Neuigkeiten verbuchen müssen. Vielleicht, Thomas, magst du das erzählen, weil du ja auch noch einen sehr, sehr coolen Einspieler organisiert hast, ob dieses
Ach,
Ereignisses.
erzähl ruhig.
Soll ich
Erzähl
das
ruhig.
machen?
Ja.
Okay. Naja, Heiko Horner, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren beim ersten FC Magdeburg. Das ist ein geiles Dienstjubiläum. Unfassbar.
Yes.
Viel gesehen, Heiko Horner, eh bester Mann. Ich hatte Heiko mal, wir hatten mehrere Male telefoniert im Zusammenhang mit meinem allerersten Buch hier, den 100, 111 Gründen. Da habe ich ihn dann irgendwie kontaktiert und ja. Wir haben uns lange und sehr angeregt unterhalten und sehr, sehr wenige Dinge von denen, die mir erzählt hat, sind dann im Buch gelandet, weil ein ganz großer Teil davon einfach nicht Druck, also konnte man nicht erzählen, weil es einfach lustig und so war, aber hat er gleich gesagt, halt, hier, das kannst du auf gar keinen Fall schreiben. Habe ich auch nicht. Aber bester Typ, also Heiko Horner, wirklich einfach ein Unikat und ein FCM-Urgestein, wie es im Buch steht, kann man wirklich gar nicht anders sagen. Wollt ihr ihm noch kurz huldigen, bevor ich hier unsere, nein, nicht unsere, sondern die von Thomas organisierte, ja, also so einen kleinen Einspieler. Kerstin, hast du noch was zu
Sehr, sehr
Heiko?
gern, sehr gern. Dafür, dass sozusagen jemand diesen Verein so in- und auswendig kennt und für so viel verantwortlich ist, was da im Hinter- und im Vordergrund läuft, ist er trotzdem so wahnsinnig zugänglich, so freundlich, ist immer für einen Schnack zu haben. Also das bewundere ich sehr, dass er da, dass er sagt, er stellt sich immer sozusagen im Dienst des Vereins und es wird ihm niemals, glaube ich, in irgendeiner Form zu Kopfe steigen oder so. Und das macht ihn so unfassbar grundsympathisch. Und eine kleine Anekdote: Vor ein paar Jahren hatte mein großes Patenkind eine sehr, sehr schwere OP vor sich. Und ich war an dem Abend beim Sponsorenpicknick. Das ist ja diese große Veranstaltung vor jeder Saison, wo eben die ganzen Sponsoren des FCMs die neue Mannschaft zu sehen kriegen und so weiter und so fort. Und ich hatte dann so die Idee, ich sammle mal ein paar. Ja, einfach ein paar Stimmen ein, um meinem Patenkind einfach alles Gute zu wünschen. Und Heiko hatte halt aus dem Stand, ich krieg gerade schon mehr Gänsehaut, die schönste und rührendste Ansprache gehalten und war super motivierend und ganz toll einfach. Und ich dachte mir, ja, genau das ist er. Das macht ihn aus.
Absolut. Thomas, hast du auch noch eine Heiko Horner-Anekdote?
Nee, ich kann eigentlich nur sagen, auf die nächsten 25 Jahre dann, ne, beim
Genau.
FCM.
Und jetzt bin ich am
Ja.
Überlegen, ob nicht die Folge vielleicht heißen muss, es gibt nur einen Heiko Horner, um
Ja.
sozusagen auch Heiko nochmal zu huldigen. Aber apropos huldigen, wir haben ja noch einen Gruß, ja, weiß nicht, ob das ein Gruß ist, aber auf jeden Fall
Ja,
nochmal ein
hau
Statement
raus.
von jemandem, der Heiko auch ganz gut kennt. Ich spiele das jetzt einfach ein und wünsche euch viel Spaß.
Ja, 25 Jahre Heiko beim 1. FC Magdeburg. Also Heiko und ohne den 1. FC Magdeburg, das ist kaum vorstellbar. Das ist jetzt schon einfach über ein Vierteljahrhundert. Ist er dort eine feste Größe im Verein. Er ist immer zuverlässig, herzlich und ja, mit einer sehr anstrengenden Lebensfreude. Ja, sein Lachen ist absolut legendär und seine Menschlichkeit natürlich außergewöhnlich. Wenn du mit einem Problem zu ihm gekommen bist, wusstest du, Heiko findet immer eine Lösung. Er hatte auch seine klare Meinung, zu der er stand, mit Überzeugung und genießt dafür, glaube ich, auch großen Respekt. Ja, dabei war ihm immer eins sehr, sehr wichtig, dem Menschen im Verein, vor allem die Spieler, um da mal vielleicht ein kleines Beispiel nennen zu können. Ja, er zeigt einfach seine besondere Art der Wertschätzung bei mir jetzt zum Beispiel, als ich den Verein verließ und ja, mein Trikot. Also meine Rückennummer sollte sofort wieder vergeben werden und ja, Heiko bestand darauf, dass die Nummer 11 ein Jahr lang jetzt nicht vergeben wird, einfach als Zeichen Respekt und das zeigt, was Heiko für ein Mensch ist und ja, dafür bin ich ihm auch unendlich dankbar und ja, ich hoffe natürlich, dass er noch lange im Verein bleibt und wünsche ihm natürlich alles, alles Gute. In diesem Sinne, liebe Grüße, der Beckus.
Genau, danke Beckus, sozusagen stellvertretend für Heiko. Da steckt jetzt was drin, was mich gleich wieder wütend gemacht hat. Nämlich der Umstand, dass sozusagen Beckus den Verein verlässt und dann seine Rückennummer direkt wieder neu vergeben werden sollte. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass die ein Jahr lang nicht vergeben wurde. Voll cool, eigentlich. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir ja die FCM-Neuigkeiten jetzt eigentlich ganz gut besprochen. Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt sozusagen so ein bisschen gestraft mal noch durch die nächsten beiden Kategorien gehen, U23 Nachwuchsfrauen, um dann uns noch über Bochum auszutauschen, bevor Kerstin dann sozusagen wieder in die Drehtür steigt. Ist das in eurem Sinne?
Hast du gerade gesagt, gestraft?
Bitte?
Hast du gerade gesagt, wir gehen gestraft durch die nächsten
Nein,
zwei Themen?
gestraft.
Ach
Das war
so.
ein Doppel-F.
Ach so,
Ja.
okay. Ich hatte mir gerade, ja,
Jetzt
gut.
habe ich gerade
Okay.
hart überlegt, an welcher Stelle ich gestraft hätte überhaupt sagen können. Nee, gestraft nicht. Also ich weiß nicht, ob das jemand also so empfindet. I don't know, ich nicht so. Aber nee, gestraft, also ein wenig im Schweinsgalopp sozusagen. Denn wir haben ja noch jemanden draußen sitzen, der jetzt wahrscheinlich schon das fünfte Kaltgetränk hat und gleich hier die
Draußen
Einrichtung
auf dem
zerlegt.
Flur.
Richtig, richtig. Gut, dann machen wir das doch. Und sprechen schnell über die U23, die verlor beim FC Carl Zeiss Jena mit, also, ja, mit 1 zu 2 am 31.10. Und da ist zu berichten, dass ein gewisser Nils Butzen mit dem Kopf das 2 zu 0 erzielte. Schönes Tor, nicht jubelte, was ich sehr anständig finde, aber Nils Butzen ist ja bekanntermaßen ein anständiger Bursche.
Oh.
Und ich empfehle allen, die das noch nicht getan haben, sich das 2 zu 1 von Stefan Korsch mal anzugucken. Das war nämlich ein geiles Tor. Habt ihr das zufällig gesehen?
Nein.
Nein, leider nicht.
Der kriegt den Ball, das war, glaube ich, ein Einwurf oder so, Nachspielzeit schon, ne? Also 91. oder sowas. Der kriegt den Ball einer sozusagen Torauslinie, aber also im Angriffsdrittel, ne? So, und zieht ihn irgendwie aufs Tor aus einem ganz, ganz spitzen Winkel und der fällt halt einfach rein. So, am langen Pfosten. Also, das war ein schickes Tor, kann man sich angucken. War nice, genau. Ja, und ich habe jetzt hier die Tabellenkonstellation, ich weiß nicht, ob das hier stimmt, nicht gecheckt, aber Jena ist natürlich weiterhin oben dran, ist ja klar, die haben noch ein bisschen was vor. Und der FCM, ja, richtet sich so im Tabellenmittelfeld ein. Mal gucken, wie es da weitergeht. Dann Ergebnisdienst. Ganz schnell, die U19 verlor gegen den Berliner AK mit 1 zu 2. Die Namen der Torschützen habe ich jetzt zwar rausgeschrieben, aber da kann ich mich bloß verhaspeln, das lasse ich lieber. Wir sind in der Gruppe auf Platz 7 und das nächste Pflichtspiel ist dann am 22.11. gegen die Hertha U19. Und die U17 gewann mit 4 zu 2, also die sind richtig stark weiterhin in ihrer Staffel da unterwegs. Und ja, Tabellenführer weiterhin 20 Punkte aus 9 Spielen, wenn hoffen, dass das hier so stimmt. Ich habe es jetzt nicht nochmal gegengecheckt, aber das läuft bei der U17 sehr, sehr gut. Und laufen tut es auch bei den Frauen, auch bockstark. Also die spielen wirklich eine richtig, richtig, richtig,
Ja.
richtig gute Saison und haben bei Jena 2, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Spitzenreiter waren, mit 2 zu 1 gewonnen. Und das ist total geil, dass 2 zu, also das zweite, sie haben das Spiel gedreht, sind 0-1 in Rückstand geraten und dann ja, logischerweise noch 2 Tore gemacht und das Siegtor fiel, wenn ich das richtig gesehen habe, in der 96. Minute. Also schon sehr, sehr, sehr stark. Ganz großen Glückwunsch. Und ja, das fetzt. Das läuft doch. Genau, jetzt ein Punkt hinter Jena 2 und Union 2 offenbar. Und das nächste Spiel findet dann statt gegen Türkiyespor am 15.11. So, großer Ritt durch diese Kategorien. Und dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns noch das Spiel des FCM beim VfL Bochum an, bevor wir dann zum SC Paderborn kommen und da ein bisschen mit Marco, unserem Gast, schnacken. Ich war im Stadion in Bochum. Es war, also bis aufs Spiel, war es ja schön. Bis aufs Spiel war es ja schön. Vielleicht drei Sätze dazu noch. Ich bin ja bekanntermaßen ein sehr, sehr großer Freund der Fußballkultur im Ruhrgebiet. Ich finde das super dort. Weil dort einfach, ja, so Fußball und also sozusagen das ganze Leben dort und der Fußball, die sind ja sehr, sehr eng miteinander verbunden. Die ganze Historie dieses Gebiets dort, das ist total cool. Und ich mag ja auch Stadien, die in der Stadt sind. Und das ist ja in Bochum auch der Fall. Und da war ja noch was offen aus 2018, 2019 so. Und ja, war ein ganz gemütlicher Auswärtsfahrt eigentlich. Dann kann man da schön durch Bochum laufen zum Stadion. Ich finde, dieses Stadion ist ein Brett. Ich finde das geil. Ich finde das, also mich holt das sehr, sehr stark ab. So, und dann gibt es ja da auch immer noch dieses Grönemeyer-Lied am Anfang und so. Also es hat schon was. Ich habe das, zumindest diesen Teil, also den touristischen Teil der Veranstaltung, habe ich sehr, sehr genossen. Schöne Grüße auch an Marcel, mit dem ich mir nämlich das Spiel dann angeschaut hatte. Stand dann zusammen im Block. So, also das waren eigentlich all die schönen Aspekte, die mir dann am Sonntag einfielen. Und jetzt müssen wir über Sportliche sprechen. Ja. Genau, wie fangen wir an? Kerstin, willst du diesmal einen Aufschlag machen, was so deine Eindrücke waren und mit welchem Gefühl dich dieses Spiel zurückgelassen hat?
Ja, dafür springe ich kurz vor das eigentliche Spiel.
Okay.
Also ich stelle fest, dass der FCM vor allem die Knaller immer raushaut in der Vorberichterstattung.
Aha, okay, warum?
Es begab sich wie folgt, ich wuselte noch in der Wohnung rum und der Mann sagte, du, ich glaube, wir haben jetzt einen neuen Trainer. Und ich so, was? Und er war ganz aufgeregt und sagte dann, ich glaube, Schork hat gerade das Interim weggenommen. Aber es war halt auch wieder so verklausuliert. Und das zog sich dann, es war so krass, es zog sich dann wie so ein roter Faden durch die Kommentierung dieses Spiels, weil offensichtlich auch bei Sky man sich nicht so ganz sicher war, ob sie das, was sie verstanden haben, jetzt auch so richtig übersetzt haben. Und ich so dachte, okay, wir müssen nochmal über Interviewführung bei Sky reden, dass man vielleicht dann wirklich nochmal die Nachfrage stellt, meinen Sie das jetzt so oder meinen Sie das jetzt so? Auf jeden Fall beschäftigte dieser Umstand uns dann eine ganze Weile. Ich hatte ein paar Erinnerungen auch an das Spiel davor. Was war das Spiel davor, bevor wir in Bochum waren, wo
Na,
es auch
Preußen-Münster.
irgendwie, genau, wo es auch irgendwie relativ gut irgendwie hin und her ging. Also es hatten, ich habe durchaus viele Chancen gesehen, aber irgendwie wurde es schon wieder nicht so richtig greifbar. Und wahrscheinlich wird Thomas jetzt komplett das Gegenteil sagen. Ich fand, die erste Halbzeit war definitiv besser als die zweite. Was mir definitiv hängen geblieben ist, ist, dass sie, also wir haben ja immer so ein bisschen rumgeunkt, wir müssen mal sehen, wie die Mannschaft sich verhält, wenn sie einen Gegentreffer kassiert.
Genau,
Weil das ist ja
genau.
unter Sander und Ibold noch nicht passiert. Und ich habe da nicht so den super Abfall von Leistung gesehen. Also du hast dann schon gemerkt, die waren dran, die wollten auch wirklich, zumindest dann anfangs auch den Ausgleich und so weiter. Und wir werden sicherlich nochmal auch auf die Elfmetersituation eingehen. Da fand ich es sehr bemerkenswert, wie halt Patrick Sander sich dann hinterher um Falko Michel gekümmert hat.
Fand ich
Das
auch.
fand ich, das hatte was sehr Menschliches in dieser wahrscheinlich trotzdem urs beschissenen Situation für ihn. Und ja, dann fährst du da halt eben nicht mit Punkten nach Hause und trotzdem auch, wie die beiden Trainer sich dann in der Pressekonferenz hinterher auch so gegeben haben, wahnsinnig demütig, wahnsinnig menschlich, dass ich so dachte, auch mit euch würde ich auch gerne irgendwie mal ein Bier trinken gehen, aber hilft uns jetzt grundsätzlich erstmal nicht aus dem Keller.
Nee, das ist wohl wahr. Thomas, bevor du gleich loslegst, wahrscheinlich, oder sozusagen deine Eindrücke nochmal schilderst, vielleicht von mir nochmal ganz kurz was, also ein Gefühl, was ich im Stadion hatte, nach dem Spiel und auch während der zweiten Halbzeit. Ich hatte so ein bisschen 2018, 2019er Vibes. Also auch als der Falko Michel den Elfmeter dann verschossen hatte, da erinnerte ich mich, und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war damals mit Lo Kemper. Das war ein Heimspiel, aber
Heidenheim.
ohne. Heidenheim, ne? Heidenheim oder Nürnberg hatte ich überlegt, aber es war dann Nürnberg, ist er hingegangen. Heidenheim war das Spiel, wo er den Elfmeter verschießt. Genau. Und ich hatte dann, also als der Elfmeter an die Latte geht, habe ich so gedacht, okay, das fühlt sich genauso an wie 2018, 2019. Und zwar hatte ich so ein bisschen, das ist jetzt wirklich Stadion-Eindruck und so, Thomas, den du oder den ihr dann gerne nochmal widerlegen könnt, sozusagen vom TV, aber ich hatte so, also ich kann der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, weil ich so fand, also die haben sich schon, also Einsatz war da, Wille war da, alles cool, aber ich hatte so das Gefühl, gerade in Halbzeit 2 dann auch, nachdem ja in der ersten Halbzeit auch so ein paar so, naja, Möglichkeiten einfach nicht genutzt wurden, ich hatte so das Gefühl, das ist irgendwie bemüht, aber hilflos. So ein bisschen, weil die Offensivaktion, also das, was wir offensiv versucht haben, immer gleich war. Also das habe dann auch irgendwann ich erkannt, dass sozusagen der Versuch ist, über die Flügel zu spielen und Alex Neuenberger nicht flanken will. Und Musonda das zwar mitunter gemacht hat, aber da wenig ankam. Es gab dann auch eine Sequenz, wo Al Holmström, als er dann reinkam, sich ein paar Mal ganz schön beschwert hat, dass er keine hohen Bälle kriegt und so. Und ich fand das einfach ausrechenbar so, was natürlich auch sicherlich dem Umstand geschuldet war, dass Bochum dann in Führung war und dann sozusagen das gut verteidigen musste. Aber ich hatte nicht so richtig das Gefühl, dass wir da nochmal was reißen können, nochmal ein Tor schießen können. Und das macht mir Sorge. So. Und ich dachte so richtig, also pff, ist das zweitligareif gerade, zweite Halbzeit? Nicht, also nicht vom Einsatz, nicht vom Willen, überhaupt nicht, sondern irgendwie von der Frage, wie wollen wir eigentlich zu einem Tor kommen, aus dem Spiel heraus. Also das hat mich so ein bisschen ratlos und ziemlich ernüchtert, ehrlich gesagt, zurückgelassen, so diese Partie. Genau, das wollte ich vorher nochmal kurz eingeflochten haben. Und Thomas, jetzt kommst du und sagst uns, dass das alles Quatsch ist und dass alles gut wird.
Boah, Zum Ersten nein und zum Zweiten, boah, da habe ich Zweifel. Nee, also Quatsch war das nicht. Also ich gehe da mit, dass die erste Halbzeit definitiv die bessere war. Die zweite war, ja, bemüht. Wie war das? Ich glaube, im Arbeitszeugnis würde stehen, er war stets bemüht.
Genau, ja, genau das Gefühl hatte ich auch. Ja.
Also wie du schon gesagt hast, Willen, Einsatz kann man der Mannschaft in keiner Weise absprechen. Was man der Mannschaft leider absprechen muss, ist Torgefahr. Es ist schon interessant, dass, was wir auch liegen lassen, weil auch unsere Offensivspieler dann in bestimmten Situationen nicht den Kopf oben haben. Das Spiel geht ja los mit der Chance, also so, die erste Chance hat der Bochum, also Ecke auf dem kurzen Pfosten, Kopfball Pfosten. Da dachte ich mir schon, oh, wenn die erste Standardsituation vom Gegner schon so losgeht, dann mal sehen, was das hier heute wird. Und es fiel ja dann auch noch ein Tor nach einer Ecke, also von daher, ja. Dann hatten wir, glaube ich, hatte Bräunig ja diese eine Möglichkeit, wo er
Genau.
da auf dem kurzen Pfosten, wo Horn einfach das macht, was ein Zweitligatorwart macht. Also mir wurde da auch gestern dann den Anfang von Ottmar Schork, der dann zum Bochum-Spiel sagte, hat Horn überragend gehalten. Weiß ich nicht, ob das überragend war. Das ist, für mich ist das Zweitliga-Standard, was Timo Horn da gezeigt hat. Da war jetzt nichts Überragendes dabei. Das war einfach das, was man von einem Zweitligatorwart erwarten kann und auch in meinen Augen muss. Vielleicht liegt es daran, dass wir solche Sachen eben bei uns häufiger nicht sehen. Und so, dass man dann eben dazu neigt, sowas überragend zu finden. Also Timo Horn macht beim ersten einfach die kurze Ecke zu, bleibt lange stehen, bietet dem Stürmer nichts an, so wie man das als Torhüter dann eben macht, wo der Bräunig da die Chance hat. Ja, und dann war, was unser Mittelstürmer, Offensivgeist angeht, war dann ja schon weg. Also ich glaube, Bräunig hatte dann keinen richtigen Torabschluss mehr. Das war, glaube ich, seine einzige Szene dann im Offensivbereich, was natürlich auch wieder schon krass ist. Wie du schon gesagt hast, das ist halt wirklich schon auch wirklich harmlos, was wir da
Ja.
vorne zeigen. Und was auffällig war, jetzt mal nochmal unabhängig von den Toren, wir gucken gleich mal auf dieses überragende 1 zu 0. Das war schon wieder abenteuerlich. Da hat er auch Musonda noch einen Abschluss, den muss man, glaube ich, auch noch erwähnen, der gut geschossen ist, aber eben auch ein bisschen flach ist. Deswegen kann Horn da eben mit seinem Übergreifen da eben auch wieder gut aussehen, aber der Schuss ist halt leider Gottes 20, 30 Zentimeter zu flach. Wenn man ein bisschen höher ansetzt, dann geht er rein, dann hält Horn den nicht. So kann er eben halten. Ja, und ansonsten war das eben, was ich auch sehr, sehr krass fand, dass wir defensiv wieder luftig waren.
Ja,
Das war schon, also
genau.
gerade wenn der Gegner in Umschaltsituationen kam, ich fand, das war unter Fiedler im Großen und Ganzen okay. Ich fand das auch in den, also bis auf das Elversberg-Spiel natürlich, ich fand dann auch auch unter Sander Ibert jetzt diese Defensivbewegungen, wenn wir den Ball verloren haben und der Gegner in Umschaltsituationen, das war eigentlich okay. Ja, also das war wirklich, wo man sagen kann, okay, die Mannschaft ist relativ schnell wieder hinterm Ball, ist wieder schnell in der Ordnung. Und das war gegen Bochum teilweise katastrophal. Also wir gucken uns gleich auch noch, natürlich noch mal ein, zwei Szenen dazu an. Und da muss ich einfach sagen, das war wieder ein Rückfall in ganz, ganz schlimme Zeiten. Diese Umschaltanfälligkeit, die war schlimm. Also weil wir teilweise also die Außenspieler von Bochum waren eigentlich jedes Mal frei. Also es war kaum so, dass wir Zugriff mal hatten auf die Außenbahnspieler. Die konnten immer in aller Ruhe sich den Ball hinlegen und gucken, flanke ich jetzt, gehe ich vielleicht noch drei, vier Schritte nach vorne, ohne dass da wirklich Gegnerdruck da war. Und das hat Bochum in den Umschaltsituationen dann auch gut genutzt. Unser Glück war dann eben, dann in dieser Phase, zum Glück, also nicht leider, zum Glück, war dann unser Glück, dass Bochum dann auch diese Umschaltsituation teilweise wirklich abenteuerlich ausgespielt hat. Oder eben auch Daniel Heber dann in der einen Szene mit einer überragenden
Ja,
Grätsche den Ball noch klärt. Ich glaube, das war die
total.
Szene, wo Tobi Müller sich dann verletzt hat. Das war eine überragende Grätsche, aber das darf halt niemals überhaupt zu dieser Situation kommen. Ja, dass dann ein langer Ball, das war nicht mal eine Umschaltsituation, das war. Ich kann es ja gleich mal, kannst du mir bitte freigeben, das
Ja.
Teilen, das würde ich euch die Szene gleich mal zeigen, die ich meine.
Ja.
Also das ist ja, boah, Also da, fehlen mir echt die Worte, wie das gehen kann, dass ein langer Schlag vom Torhüter ausreicht, dass wir da hinten wieder so luftig stehen. Das war schon nicht schön. Ich glaube, das ist es hier. Ja,
Müsste es jetzt auch freigeben
so.
können, tatsächlich.
Jupp. So, jetzt müsst ihr da gleich mal sehen. So, das ist noch Uwe Rösler. Für die, die jetzt mitgucken wollen, wenn sie es hören, ich habe den Spielbericht vom MDR auf YouTube. Wir beginnen bei 1:10. Ich lasse da mal laufen. Und wenn man, ich lasse einfach erstmal laufen und dann können wir noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Rösler schimpft noch ein bisschen jetzt. Jetzt zeigt er den Arm nach vorne und jetzt geht's nach vorne. So, das ist jetzt einfach, wenn man sich das anguckt, das ist einfach nur langer Ball. So, und jetzt guckt euch das an. Das ist abenteuerlich. Auf
Ja,
einmal
super.
stehst du 2 gegen 3. Das kann nicht sein. Das
Ja.
kann nicht sein. Und dann haben wir dieses Riesenglück, dass der Ball da gegen den Pfosten geht. Das ist halt defensiv wirklich abenteuerlich und ein Rückfall in ganz, ganz schlimme Zeiten. Also das ist ja noch, also guck, das ist ja
Ist
null
gar keine
hier
Zuordnung, okay, ja.
in diesem Bereich null Zuordnung. Was machen hier unsere zentralen Mittelfeldspieler? Da ist auch kein, also man könnte jetzt sagen, okay, du bist halt ein Stück weit in der Manndeckung, aber dann müsste der weiter vorne stehen und der müsste eigentlich dann hier stehen oder beziehungsweise er müsste hier stehen und er müsste hier irgendwo stehen. Ist in dem Fall nicht so und dann passiert eben das. Und das ist Wahnsinn, dass da ein langer Ball ausreicht und dann stehst du hier 2 gegen 1. Der sorgt dafür, dass der Spieler hier, ich weiß jetzt nicht, wer es ist, ich glaube, das ist Tobi Müller, dass er sich erstmal noch nach rechts orientieren muss und eben nicht gleich auf diese Gegner gehen kann. Dadurch muss Heber seine Position verlassen, muss raus und dadurch ist hier der 29er dann außen völlig frei. Ja, und dann haben wir Glück, dass er da eben mit einem schönen Schuss halt nur den Pfosten trifft. Ich
Ja.
glaube, da war Dominik Reimann sogar noch dran,
Ja, das weiß ich nicht,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
aber so Szenen wie die, die sind mir viel in Erinnerung, dass Bochum viel Überzahl hatte. Dann
Jupp,
auch
war
so
noch dran.
bei, dann auch so bei, ja, bei Umschaltsituationen und so. Genau. Ja.
Genau. Da hatten sie halt leider Gottes sehr, sehr viele Situationen von. Und das ist ja das, was ich meine, auch jetzt wieder hier. Wenn man sich das anguckt, überhaupt, wenn man sich, wo das hier losgeht, ja. Also, wenn man sich diese Szene jetzt anguckt, startet jetzt bei 1,50. Der hat an der Rechtslinie, so, und jetzt.
Kein Gegnerblock,
Und die
ja.
spielen sich wieder. Und wieder bist du hinten. Und wieder bist du hinten. In der Situation, wo der Ball dann vorne ins Zentrum geht, in diesen Zehnerraum. In diesem Raum hier bist du hinten wieder 2 gegen 3.
Genau. Unterzahl.
Zum
Genau.
Glück gegen drei, der hier draußen steht, der richtet keinen Schaden an. Wenn er einen Ball kriegt, richtet er erstmal keinen Schaden an. Aber hier, in dem Raum, da ist keiner dran. Auch hier, Mathiesen muss jetzt einrücken, dadurch ist der Achter frei. Also, ach, das ist
Und da haben wir uns
Wahnsinn.
noch nicht mal das Tor angeguckt, das erste.
Und das ist halt diese Grätsche, von der ich eben, die ist überragend.
Ja,
Also,
also.
das ist richtig gutes Timing. Kommt ihr da 0,3 Sekunden zu spät, räumt dann weg, gibt Rot und Elfmeter.
Richtig.
So ist es einfach, ja, mega geil. Also
Ja,
wirklich, das war.
und für Tobi Müller maximal unglücklich, weil der Stürmer einfach
Ja.
in den Rhein raucht.
Ja, er
So.
sich dann in der Szene verletzt auch, ja.
Und sich dann verletzt und lange, also länger ausfällt wieder, ne? Genau.
Und dann haben wir hier eine Chance. Ich meine, ja, da sieht man eben auch mal, was ein einfacher langer Ball auch mal bewirken kann, ja. Du musst nicht immer über 6 Meter 27 Pässe spielen, um dann 0,5 Meter Raumgewinn zu haben. Einfach mal ein langer Ball schön in den Raum. Musanda startet hier überragend hier oben und nutzt den Raum dahinter sich auch gut, geht da gut in den Raum rein. Ja, und dann ist es ein guter Abschluss. Aber auch das ist, muss ich sagen, das ist natürlich eine starke Parade.
Das ist
Da,
sehr stark, ja, finde ich auch.
das ist richtig stark von Horn. Also das ist schon, das war schon richtig gut. Und jetzt, ja, jetzt kommt das Tor. So, 2:27. Also
Genau, das ist erstmal, da ist erstmal
für mich kannst du
genau
das in
Ruhe
drei
sich am Ball.
Teile teilen. Also für mich kannst du das Ganze in drei Teile teilen. Teil 1, Laurin Ulrich, wird jetzt hier am Arm berührt und fällt. Warum?
Das
Das
hat
ist
bestimmt
kein Grund.
wehgetan.
Das ist kein Grund zu fallen. So, Sache 1. Das ist ein Ballverlust, der ist komplett unnötig. Darf nicht sein. Zumal der Schiedsrichter ja auch bis dahin, fand ich, schon auch von Anfang an eigentlich eine klare Linie hatte, die war sehr, sehr großzügig. Der hat viel Kontakt zugelassen, ist nicht auf jeden kleinsten Faller in Anführungsstrichen reingefallen. Da musste mir doch klar sein als Spieler, hier reicht kein Kleinstkontakt, um umzufallen. Das ist halt, aber da gestehe ich Laurin Ulrich auch sein Alter zu, ist okay.
Genau.
Weil du hast ja die Chance, das Ding auch noch zu verteidigen. Es ist ja nicht so, dass dadurch jetzt das Tor fällt. So, dann hier, also das ist jetzt, da bin ich auch der Meinung, da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Die Szene jetzt von, oder wir können es ja einfach einmal durchlaufen lassen und dann gucken wir uns das nochmal im Detail an. Da laufen wir mal zurück. So, da würde mich echt mal interessieren, wie seht ihr das, was jetzt Gashville dort macht?
Moment mal, wo
So,
ist denn Geschwür erstmal überhaupt?
jetzt
Ah,
kommt der
da, die
Pass von
28,
Gashville,
alles klar.
dann Mathiesen, ja gut, und der Rest ist Geschichte. Ja,
Na,
das
warum
ist
spielt denn
dann.
der Mathiesen an, wenn der Stürmer da durchläuft?
Ja, kann man drüber streiten. Also ich bin auch der Meinung, der Pass muss nicht unbedingt sein. Andererseits ist das vielleicht unserer Spielweise geschuldet, dass dieser Pass dann in der Situation kommt. Stichwort Wohlfühlzone. Für mich sind hier zwei Sachen. Einmal der Pass, der ist ein bisschen zu langsam, ja. Aber gucke mal bitte, ich mache es langsam und dann achtet bitte mal. Boah.
Wiedergabe, zweite von unten.
Ach hier, Wiedergabegeschwindigkeit steht ja sogar da. Oh, Alter.
Richtig. Das ist aber ein zu langes Wort, das kann man erstmal nicht erfassen. Also,
Und dann
ja.
achtet mal bitte jetzt auf die Bewegung von Mathiesen. Der kriegt den Ball, sieht, dass ein Gegner kommt und trippelt 3 Schritte zurück. Also da kann ich, auch da bin ich der Meinung, kann ich von einem Zweitligaspieler durchaus erwarten, dass ich dort, jetzt in der Situation, er sieht ja, da kommt ein Gegner. Hier
Genau, da
kommt
kommt
ein
ein
Gegner.
Ball. Ja, und der
Und da
kommt.
kommt ein Ball. Und da ist auch ein Gegner. Also da ist, also weiß ich nicht, da ist eigentlich mein 1, 2, 3 und beim dritten Schritt sogar einen vierten Schritt noch zurück. Und da erwarte ich von einem Spieler mit Mathiesens Erfahrung, dass er in der Situation nicht 3 Schritte zurück macht, sondern 2 nach vorne zum Ball. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Es gibt die Amateurvariante und es gibt die Profivariante. Die Amateurvariante wäre gewesen, den Ball jetzt mit rechts einfach nach links ins Aus zu prügeln. Und die Profivariante wäre gewesen, 2 Schritte nach vorne zu machen, den Körper zwischen Ball und Gegner zu stellen und den Ball zu Dominik Reimann zurückzuspielen. Beides macht er nicht. Er will den Ball, ich weiß nicht, was er davor, er will den Ball ja sogar stoppen. Das ist ja nicht mal ein Pass, den er da versucht. Das ist ja, er versucht den Ball ja mitzunehmen. Und das finde ich, also da kann man Gashel sicherlich vorwerfen, dass der Pass nicht so gut ist. Aber da kann ich, glaube ich, von einem 30-jährigen Innenverteidiger, der schon lange Jahre Fußball spielt, kann ich, glaube ich, erwarten, dass ich in der Situation 1, 2 Schritte nach vorne zum Ball mache und nicht vom Ball weg und mich dann einfach zwischen Ball und Gegner stelle und dann entweder aufgrund des Tempos rennt er mich um, kriege ich einen Freistoß oder ich block ihn ab und kann den Ball zu Dominik Reimann zurückspielen und wir bauen neu auf.
Ja, oder du gibst ihn halt weiter an Heber. Ich meine, dann kann er, also rüberspielen kann er auch. So, ist er,
So, und
weißt du?
dann das Tor, mein Gott, ja, das ist dann auch gut gemacht. Ja, das muss man sagen. Also der
Genau.
Spieler macht das dann auch verdammt gut, guckt sich dann auch Dominik Reimann ein bisschen aus. Dominik Reimann, das ist überhaupt kein Vorwurf, um Gottes Willen, aber Dominik Reimann bietet ihm natürlich auch, ja, er macht sich halt, er könnte sich ein
Naja.
bisschen breiter machen. Er könnte sich ein bisschen breiter
Ja,
machen.
aber
Er
in
könnte
der
sich so ein
Situation,
bisschen,
ja.
nein, nein, könnte sich, aber nein, warte, er könnte sich ein bisschen breiter machen, er könnte sich auch mehr in Richtung Ball noch schmeißen, also aber das ist überhaupt kein Vorwurf. Er macht das auch gut. Schau mal, macht das gut. Er macht das richtig gut. Guckt ihn aus, sieht, okay, Reimann geht runter mit dem Oberkörper und dann lupfe ich den Ball jetzt halt drüber. Tor. Alles gut. Das ist kein Vorwurf. Das ist nur ein Ansatz, wie man es vielleicht beim nächsten Mal besser machen könnte. Mehr nicht. Und da glaube ich, ja, und dann war es einfach ab dem Tor. Also ich fand schon, dass unsere Mannschaft dann wieder so noch schlimmer in alte Muster verfiel. Gerade wieder teilweise dieses unnötige Hintenrumgespiele, was dann aufkam. Wo man dann in Situationen zum Torwart zurückspielte, wo ich mir dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das nahm dann wieder schon, das fand ich, nahm dann wieder zu. Und dann hatte Bochum, fand ich, mit dem 1-0 hatten sie es, also die hatten es in meinen Augen vorher schon im Griff. Und mit dem 1-0 hatten sie es dann in meinen Augen fast komplett im Griff. Also wir hatten dann ja nur noch sporadisch mal Offensivansätze. Hier ist ja dieses Riesending dann noch, was sie dann noch vergeben.
Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie das kein Tor sein kann. Also wo die da 27 Mal aufs Tor prügeln und also ich mir dachte,
Ja.
wie kann dieser Ball nicht reingehen? Also das ist ja unmöglich, aber da haben sich eben bei uns alle, die da irgendwie auf der Linie standen, alle mal reingehauen. Schon, also schon sehr gut.
Na, eigentlich einer, ja, Mathiesen hat halt aufgehalten.
Ja, na gut, okay, aber alle versuchen es daher zu verhindern und machen da den Platz eng, ja, genau.
Ja, und ab da war es dann für Bochum, glaube ich, dann wurde Rösler halt. Da wurde das Spiel für Bochum dann auch. Also du hast schon gesehen, ich hatte das ja letzte Woche auch gesagt, ich bin der Meinung, dass Bochum einfach auch von der Qualität der Spieler nicht da unten hingehört und die werden da unten auch rauskommen. Und das hat man, glaube ich, gegen uns, finde ich, in Phasen schon relativ beeindruckend gesehen, dass diese Mannschaft von der Qualität einfach keine Mannschaft ist, die auf Platz 17 steht oder Platz 16 vor dem Spiel. Ja, und jetzt gucken wir uns mal das 2 zu 0 an. Es ist auch wieder eine Standardsituation. Auch da sehr interessant. Bei uns orientieren sich alle, also wenn man das jetzt hier sieht, ja, also das ist ja wirklich, also da sah ich schon nicht mehr zu, das ist mir zu doof. Wenn man das hier jetzt sieht, hier stehen zwei Spieler im Rückraum, da frage ich mich, warum orientieren wir uns jetzt alle zum Ball? Warum hat die beiden hier keiner auf dem Schirm?
Weil wir Dominik Reimann beschützen müssen.
Und dann, ja, und dann ist halt einer
Oh.
von denen dann auch da, Dominik Reimann, kein Vorwurf, überhaupt nicht. Tunnel sieht zwar doof aus, aber kann er überhaupt nichts machen. Ist halt auch ein guter Schuss, ja, stramm, ja, so wie du das dann machen musst. Wird dann getunnelt, ist natürlich für ein Tor dann, und der ist jetzt mega
Ja,
unglücklich. Und wenn man
ja.
jetzt, das ist auch wieder eine schöne Kameraeinstellung, wenn man jetzt hier wieder zwei Dinge sehen kann.
Und das war genau
Sa
meine Pers mehr oder weniger meine Perspektive im
also
Stadion, muss ich sagen.
Sache eins, das hier, wie gesagt, da sah ich nicht mehr zu, das ist mir zu doof,
Du
also ich
redest
sehe
über
nicht.
Barischs Fallsucht in dem Spiel.
Es war schlimm.
Es war
Es
auch
war
schlimm und
furchtbar.
ich fand ihn auch nicht gut in dem Spiel.
Es
Gab
war
aber
wirklich
eine Sache,
furchtbar.
die mir positiv aufgefallen ist, sage ich gleich noch, aber mach erstmal zu Ende.
Das war wirklich schlimm. Ja, und dann, wenn man jetzt, achtet mal bitte drauf, diese vermeintliche Verteidigungsbewegung jetzt hier. Also du siehst ja, wenn du siehst, wie der Holtmann auf den Ball geht, siehst du, der schießt. So. Und dann, naja, so Bein ein bisschen hin, Oberkörper bloß wegdrehen, dass ich ja nicht irgendwie am Knie getroffen werde, sondern vielleicht an der Wade. Also da kann man, glaube ich, auch ein bisschen intensiver und ein bisschen mit mehr Wille auch den Ball vielleicht zu blocken, in den Zweikampf gehen. Ist mir dann auch ein bisschen zu leicht einfach. Ja, wie
Ein
gesagt, Dominik
bisschen
Reimann.
was von, hat ein bisschen was
Herzchen
von
an die Schraube.
Beschäftigungsspiel-Vibes.
Na gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Ja, also das waren jetzt so die Tore. Dann hatten wir ja noch einen Strafstoß, der dann auch klar berechtigt war. Also das war dann gut gemacht von Nolle. Also das ist halt auch wieder, das ist so genau das, wenn man das jetzt mal sieht hier, ja. Ich meckere ja jedes Mal rum, kannst vielleicht auch nicht mehr hören, aber ich meckere jedes Mal rum, dass wir viel zu wenig zur Grundlinie gehen. Und hier machen wir es mal. Und sofort, also normalerweise hätte ja, also ich habe ja eigentlich erwartet, der Situation, hier wird abgebrochen und dann wird wieder hier hingegangen und dann wird versucht, wieder so eine Flanke zu spielen. Und jetzt machen sie mal genau, jetzt macht Nolle mal genau das, was ein Außenspieler auch häufiger machen muss. Er geht zur Grundlinie. Und sofort wird es gefährlich. Sofort wird es gefährlich. Und ich verstehe nicht, dass wir das viel zu selten machen.
Ganz im Gegenteil, ist es ja so, auch das ist mir aufgefallen, gerade bei Alex Neuenberger. Es ist ganz oft so, dass der aus vollem, also was heißt ganz oft, weiß ich nicht, aber ich habe ein paar Mal gesehen, dass er sozusagen aus vollem Lauf kommt, den Ball sozusagen in den Lauf gespielt bekommt und dann das Tempo aber gar nicht mitnimmt, sondern anhält. Oder also abstoppt und dann sozusagen irgendwie die Richtung wechselt und so. Das habe ich gar nicht verstanden, weil ich mir so dachte, Mensch, du kommst aus vollem Sprint, so du hast halt hier jeden Vorteil gegen jeden Verteidiger und warum hältst du an? So, und hier macht das halt nicht. Genau. Und dann wurde es, genau, dann wurde das ja gecheckt. Ich glaube, er hat es erst nicht gegeben und dann,
Er hat es erst nicht gegeben, ja. Und dann
und
hat
das
es,
war,
und dann.
ja, und das war aus unserer Perspektive, also das war ja nun wirklich genau da vor unserem kleinen Kuchenstück im Block, in dem wir waren, relativ klar, dass das, also das war gut zu sehen tatsächlich, dass der da den Stoß kriegt und dass das ein Elfmeter sein muss. Genau, und dann schnappte sich Michel den Ball und das hat mich gewundert. Und das hat mich deshalb gewundert, weil Michel, ich meine, in der ersten, nee, auch in der zweiten Halbzeit, ein paar Minuten vorher, meine ich, so einen relativ freien Schuss hatte, den er fast aufs Stadiondach nagelt. Und dann denke ich mir so, interessant. Also auch da nochmal, er übernimmt Verantwortung, finde ich super. Ja, also er schnappt sich den Ball, er sagt, er macht das jetzt, das finde ich cool. Ich hätte, glaube ich, einen anderen Schützen einfach besser gefunden, einfach weil ich so den Eindruck hatte, na gut, er hat jetzt gerade schon mal völlig unkalibrierten Ding da sonst wo hingejagt. Warum schießt du den jetzt? Ja? Aber gut, wie gesagt, er hat's,
Nee, das
übernimmt die Verantwortung, ist alles cool und dann macht das halt sehr, sehr genau.
würde ich auch nicht überwerten. Also das ist, also da so eine Szene vorher, wenn er davon 15 vorher gehabt hätte, würde ich dir uneingeschränkt recht geben. Aber so, es war ein Ball. Und ich finde gut, ich finde den Ansatz von Sander da gut zu sagen, wir legen vorher keinen Schützen fest. Das entscheidet ihr auf dem Platz. Wer sich gut fühlt, nimmt sich den Ball und schießt. Finde ich grundsätzlich sowieso einen besseren Ansatz, als vorher immer zu sagen, ja, du wirst definitiv schießen. Das hast du ja gesehen, was dabei rauskommt, als Martin Kars gegen Hannover den Elfmeter schoss. Das war festgelegt vorher und ja, hast du ja gesehen, was dabei rauskam. Also deswegen finde ich da gut, wenn man sagt, okay, derjenige, der sich gut fühlt, der sagt, ich will den jetzt schießen, der schießt den. Finde auch gut, dass es da scheinbar keine Diskussionen auch gibt. Das heißt ja dann oft, dass dann eben da auch rumgemeckert wird. Hat man ja alles schon gesehen, dass man dann, dass sie dann da stehen und diskutieren, wer jetzt schießt. Dass er ihn dann natürlich so an die Latte nagelt, ja,
Gut.
passiert.
Aber das ist sozusagen genau auch in unserer Situation das, was dann eben wahrscheinlich stattfindet. Und 3 Zentimeter weiter unten ist es ein schöner Elfmeter. Nagelt er den da
Nee,
voll rein?
ich glaube, 3 cm reichen nicht.
Ah, 10 von mir aus. Egal, ihr wisst,
Der
was
ist
ich meine.
relativ hoch, der ist relativ hoch oben an der Latte dran. Also von daher glaube ich, 3 cm hätten nicht erreicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Den ein bisschen tiefer, dann sagt jeder, boah, geiles Ding. Ist aber nicht. Er hat dann eine Latte gehauen, hat ihn verschossen. Hast eine Riesenchance damit vergeben. Ja. Und das ist halt auch, das zieht sich ja auch schon durch die letzten Jahre. Ich finde, wir haben seit, ich nenne jetzt mal einen Namen, der öfter getroffen hat, seit Christian Beck, beziehungsweise dann, als er hier war, seit Piccini, keinen Elfmeterschützen. Also keinen, wo du sagst, den kannst du ohne Bedenken einen Ball hinlegen lassen, der macht dir von 10, haut er dir 8 rein. Bei uns ist die Quote eher von 10, vielleicht 4. Egal, wen du da gerade hinstellst. Ob das Bräunig ist, der gegen Illertissen verschossen hat, ob das jetzt Michel war, ob das Kahrs war gegen Hannover. Wir haben ja keinen sicheren Elfmeterschützen im Kader. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Und der letzte, wo ich mich jetzt spontan daran erinnern würde, war Christian Beck, der auch mal mehr als nur ein oder zwei geschossen hat. Und dann, wie gesagt, mit Ansätzen Piccini, den fand ich eigentlich auch einen ziemlich sicheren Elfmeterschützen. Aber ansonsten ist das schon abenteuerlich, was wir da vom Elfmeterpunkt veranstalten. Das ist ja
Absolut, ja.
schon, das ist ja schon genauso schlecht wie unsere Freistöße. Auf eine
Ja.
gewisse Art. Und macht es dann natürlich nicht einfacher. Wäre eine schöne Chance gewesen, da nochmal ranzukommen, wenn du da 2-1 machst. Mal gucken, wie es dann läuft. Würde es auf jeden Fall das Spiel nochmal spannender gestalten. Ich denke mal schon, dass du da nochmal zweite Luft bekommst. Bochum so ein bisschen ins Wackeln gerät, weil die ganze Situation ist ja jetzt auch nicht die beste. Tabellarisch so. Und dann mal gucken, wie das dann läuft. Aber gut, hätte, wäre, wenn. Ja, war
Genau.
nicht. Von daher verlierst du das Spiel in meinen Augen auch verdient in der Höhe 2-0. Also ich
Ja.
fand das vom Ergebnis auch okay. Also ich fand, man sagt ja immer, Tor zu hoch und dieses, ich weiß nicht, wo das herkommt. Wenn du die Tore machst, machst du sie. Gibt's kein zu hoch für mich. Verlierst 2-0, auch verdient. Und jetzt ist tatsächlich die Frage für mich, wie geht's jetzt weiter? Du hast ja so dieses, gibt ja immer so einen Trainerwechseleffekt, den du hast, ja. Kommt ein neuer Trainer. Und dann ist es ja erstmal häufig Kopf. Kommt es vielleicht mit einer anderen Ansprache, mit einem leicht anderen taktischen Ansatz vielleicht rein, machst es den Spieler vielleicht auch ein bisschen einfacher in den ersten Spielen. Und dann hast du so einen Effekt. Der kam bei uns. Der war gegen Darmstadt und gegen Paderborn und gegen Münster. Illertissen, wie gesagt, nehme ich da mal raus. Das war ein souveränes 3-0. Das war alles okay, aber das nehme ich raus, weil es war ein Spiel gegen Regionalligisten. Das ist für mich keine Wertung. Also hat man ja auch gesehen, Bräunig haben sie gegen Illertissen alle gefeiert, weil er da so einen Kopfball Tor macht und jetzt hast du ja gegen Bochum gesehen, hast du ja gesehen, was das wert war. Und jetzt ist aber dieser Kopfeffekt ein Stück weit weg. Jetzt kommt wieder mehr das Sportliche. Und da bin ich jetzt gespannt, wie geht das jetzt weiter nach dem Spiel? Wie geht das jetzt gegen Paderborn weiter und wie nutzen wir dann vielleicht auch die Länderspielpause, um dann in die wirklich auch dann schwierigen Spiele zu gehen, die dann auch noch kommen? Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Das ist wirklich interessant.
Ja, genau. Werden wir sehen und auch begleiten hier. Ich habe da ja eine These zu, die so aussieht, dass wir bis zur Mitgliederversammlung kein Spiel, keine Punkte mehr holen. Aber ja, sind ja nicht mehr so viele Spiele. Guck mal, es ist jetzt noch
Reihe.
Paderborn.
Paderborn, Nürnberg, glaube ich, ja.
Paderborn ist Tabellenführer, dann kommt Düsseldorf auswärts.
Düsseldorf und dann Nürnberg, ja.
Und dann spielst du zu Hause gegen Nürnberg und dann ist MV. Und ich halte es für völlig realistisch. Also ist es ja sowieso immer, aber sozusagen mit unserer aktuellen Glücksserie, die wir da so haben, halte ich es schon für sehr realistisch, dass du diese 3 Spiele auch alle verlieren kannst. So.
Ja, in der Theorie kannst du alle gewinnen, also.
In der Theorie kannst du alle gewinnen, genau, aber eben, also ich halte es aktuell für wahrscheinlicher, dass das nicht stattfindet.
Ja.
Hoffe natürlich und möchte noch eine Sache reinwerfen, die mich sehr erschrocken hat. Wir hatten in der Saison 2018, 2019 nach 11 Spieltagen 2 Punkte mehr als in dieser Saison.
Ui, ui.
Oha.
Er hat
Wer,
nach
wer
elf
war denn,
Spielen.
wer war, wer waren da eigentlich Trainer? War der Jens Hertel schon entlassen? Nein,
Boah, das.
nein, das ist jetzt wirklich, die Frage ist
Nein,
wirklich, nein, die ist
Jens
jetzt nicht
Hertel.
so, die ist
Jens
nicht
Hertel
so gestellt,
wurde.
wie sie vielleicht ankam. Es ist wirklich eine reine Interessenfrage.
Das war doch im November,
Ja,
dachte ich.
ja.
Der wurde auch in der Länderspielpause entlassen.
Ja, kann
Das
ich
war im
weiter. Ja,
Spätherbst.
ist ja die Frage, welcher Spieltag das war.
Ja, das weiß ich nicht mehr, aber wir hatten so auf
Okay.
jeden Fall 2018, 2019, ich habe es vorhin nochmal geguckt, nach 11 Spieltagen, hatten wir 9 Punkte.
Kriegen
Jetzt haben wir
wir
7.
raus.
Und
Das kriegen wir schnell raus. Das ist kein Problem. So, wir haben hier. Da war das Spiel.
Recherche,
Da,
Thomas, liefert.
13. 13. Er wurde nach 13 Spielen entlassen.
Ja, sag ich doch. Irgendwann im November.
Und da hatten wir 9 Punkte. Gut, die zwei sind ja noch, bis wir jetzt auf 13 Spiele kommen, haben wir ja noch 2 Spiele.
Genau, aber
Können wir mal gucken, wie es dann ist.
ändert ja jetzt erstmal nichts dran, dass wir sozusagen zum
Nein.
gleichen Zeitpunkt 2 Punkte mehr hatten. Und das, all das muss Sorgen machen. Also das ist alles irgendwie ungut. Ich möchte noch kurz eine Sache zu Barış sagen, die mir positiv aufgefallen ist im Stadion, neben vielen Dingen, die ich nicht so gut fand. Aber nach dem 0-1, ich hab extra mal darauf geachtet, weil ich mich mit Marcel das Thema genau vorher noch hatte, wie die Mannschaft einfach von der Körpersprache, von der ganzen Kommunikation, was man so mitbekommt, reagiert nach dem Gegentor. Und Barış war sozusagen derjenige, der dann wirklich nochmal angetrieben hat, sozusagen alle auch nochmal angeguckt hat, alle nochmal versucht hat, sozusagen anzupeitschen, sagen, hier komm, wir machen jetzt weiter und so. Das fand ich sehr, sehr cool. Fand ich einfach gut, das zu sehen und wollte das nicht untergehen lassen hier in dem Block. Genau. Ja.
Gut, ist wirklich, also meine ich ernst. Gut, schön.
Ja, und dann kam die fünfte gelbe. Ich glaube, die fünfte wegen Meckern, wenn ich nicht.
Vierte. Vierte.
Vierte wegen Meckern, okay,
Ist die
möchte
vierte
ich.
wegen Meckern, ja. Ja, ist stark. Also das ist.
Naja, und das ist dann eben auch so eine Sache, wo ich mich dann eben, ich meine, haben wir 7000 Mal schon besprochen, ja, aber frage ich mich eben auch, also bist sozusagen ein bisschen so mit das Gesicht der Mannschaft, das ist eine scheiß Phase, das geht nicht, einfach, weißt du, in der Situation einfach die Klappe, also dann muss ich die Klappe halten und muss sagen, ich muss meiner Mannschaft auch im nächsten Spiel helfen wollen und können, fand ich blöd, aber ja, na gut,
Ja.
so ist Barış, das gehört zu seinem Spiel, das wissen wir alles, das werden wir auch aus ihm nicht mehr rausbekommen. So be it dann. Genau. Gut. Gibt es noch Punkte zu Bochum, die wir noch besprechen müssen?
Also aus
Irgendwas?
meiner Sicht jetzt nicht.
Kerstin, hast du
Nö.
noch was? Auch nicht.
Mm-mm.
Ich möchte noch mal ganz kurz zum Schluss noch mal hervor, also zum dem Segment hervorheben, dass ich auch sozusagen An- und Abreise per Pedes zum Spiel total tiefenentspannt fand und das auch irgendwie schön fand. Also vorm Spiel lief man da die Castroper Straße hoch und dann liefen dann eben Bochumer Fans und Magdeburgerinnen sozusagen einfach, ja, gehen ins Stadion, freuten sich auf ein Spiel. Nach dem Spiel war ich relativ schnell raus. Aber auch da, das war alles irgendwie, das war so ein ganz entspanntes, also eine ganz entspannte, friedliche Stimmung hat man auch beim Fußball manchmal anders. Das fand ich irgendwie auch, ja, irgendwie auch schön. So, dass sowas eben auch funktioniert und geht. Und genau. Juti, dann würde ich sagen, wir machen jetzt Pünktchen hier auf das Bochum-Segment und verabschieden Kerstin, glaube ich, durch die, ja, gläserne Drehtür oder so, oder?
Durch die Drehtür. Ich habe den Stuhl schon quasi angewärmt
Ja,
für
sehr
den
schön.
nächsten. Und genau, möchte mich an dieser Stelle aber sozusagen ein bisschen vollumfänglicher verabschieden, weil das Leben ist bunt und das Leben treibt mich an neue berufliche Gestaden, die aber von mir verlangen, dass ich tatsächlich auch mich wieder unter das Pendlervolk begebe. Und ich muss erst mal in den nächsten Wochen schauen, wie sich das mit dem Thema Podcasten so organisieren lässt und würde von daher gern wieder auf meine Position als Edelgast mich freiwillig zurückstufen. Und danke euch an dieser Stelle dafür, dass ich fast 1,5 Jahre hier mit euch sehr viel Klugscheiß und Fachsimpeln durfte über die schönste Nebensache der Welt. Und ja, wünsche euch alles Gute, viel Spaß, weiterhin so engagierte und freudvolle Hörerinnen und Hörer. Und ich denke, wir werden uns dann demnächst auch gern wieder in dieser trauten Runde hören.
Ja, da gehe ich doch ganz stark von aus und da gebe den Dank auch total gerne zurück. Ich fand das super cool, dass du dir die Zeit immer genommen hast. Ich fand, das hat den Podcast durchaus bereichert und naja, ich mag ja keine Abschiede, deswegen sage ich sowieso immer grundsätzlich dann auf bald. Aber was, glaube ich, an der Stelle vor allem wichtig ist, hab einen sehr, 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 sehr guten Start. In dein nächstes berufliches Abenteuer auf jeden Fall. Und dann hören wir uns hier also in Bälde auf jeden Fall wieder, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Genau.
Alles klar.
So, Thomas könnte jetzt auch noch was sagen, aber der muss, glaube ich,
Ist ja
parallel
alles gesagt. Was,
unseren Gast reinholen. Genau.
was soll ich da jetzt noch groß? Ist doch alles.
Gut. Frau Kerstin, auf bald.
Adios.
Bye, bye.
Tschüss.
So, Markor hat das Wartezimmer betreten. Dann lassen
Ja.
wir ihn rein, würde ich sagen. Ah. Okay.
Müsstest dich noch entstummen, Herr
Ja.
Gast. Herr Gast, Sie können die Kamera
Guten
ausmachen. Wir sind
Tag.
kamerafrei.
Einen ganz hervorragenden Marco, grüß dich. Wir sind kamerafrei. Das klingt so ein bisschen wie textilfrei oder so. Aber keine Angst, Marco, wir sitzen hier nicht nackig.
So,
So.
jetzt da.
Genau. Ich glaube, du hast uns noch gar nicht gehört gerade, oder? Kann das sein?
Ja, irgendwie war das hier verstellt in diesem Zoom.
Ah. Du kannst die Kamera in diesem Zoom ausschalten.
Warum?
Brauchen wir nicht.
Na, wir sitzen hier nackig, Marco.
Ach so,
Weiß
ja,
nicht, ob du
die
das willst.
Ossis.
Ja, natürlich, ja klar. Sozusagen FKK und so weiter, weißt du, wie es ist.
Ja,
Nee,
ich weiß.
schön, dass du da bist. Cool, dass das klappt. Und
Ja,
so.
vielen Dank für die Einladung. Lang nicht mehr da gewesen.
Boah, ja, das ist richtig. Zeit wurde es. Und den Dank gebe ich
Ja, ja
weiter.
halt, ja.
Den Dank gebe ich weiter an Thomas. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht richtig. Thomas, wir haben jetzt eigentlich. Ja, wie machen wir
Ja.
das jetzt eigentlich? Wir haben ja jetzt nichts groß, also sozusagen kein großes Bohai und 57.000 Fragen für Marco zum SC Paderborn so richtig vorbereitet. Ne?
Nö,
Weißt du,
das
was ich,
kriegen wir, brauchen wir so hin.
was ich jetzt mache? Ich rolle den Spruchball zu dir. So. Also was ich ja noch auf jeden Fall noch sagen kann, ist, wir spielen gegen den SC Paderborn am Wochenende. Und da hätte ich dann nachher auch noch so zwei, drei, vier Statistiken, aber ich würde jetzt einfach erstmal.
Fangen wir mit deinen Statistiken an.
Oh, du Sack. Weißt du? Nee, wir fangen jetzt erstmal so an. Marco, wie geht es dir? Und wie ist es dir ergangen seit deinem letzten Besuch bei uns eigentlich?
Na, mir geht es eigentlich, also diese Woche mal nicht so gut, weil ich in der Tat eine Grippe mir eingefangen habe, aber schon wieder auf dem Weg der Besserung bin. Aber ansonsten geht es mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Genau, hat auch ein bisschen was mit der fußballerischen Situation in Paderborn zu tun.
Ich kann euch
Mir ist
verstehen.
alles gut, die passt.
Ist gar nicht, weiß gar nicht, was du da meinst. Ihr habt doch nur siebenmal in
Ja.
Folge gewonnen. Das ist dann, also
Ja,
das,
also
da geht auch noch mehr, oder? Also
keine
am Wochenende jetzt nicht.
Kunst. Du verlierst erstmal siebenmal in Folge. Das musst du hinkriegen.
Ja. Und podcaste trotzdem noch. So. Genau. Nee, ist doch cool. Schön. Genau. Das war meine Einstiegsfrage, Thomas. Ich übergebe. Ach nee, warte mal. Ich sollte ja noch Statistiken machen, ne? Hast du ja
Ja.
gesagt. Ja, alles klar. Während du dir Fragen überlegst. Also, es geht am Sonntag gegen den SC Paderborn. Sonntag? Ja, Sonntag gegen den SC Paderborn. Und da ist es so, dass die Statistik tatsächlich leicht für den FCM spricht, nämlich in 15 Pflichtspielen, habe ich hier gefunden, hat der FCM viermal gewinnen dürfen, zweimal verloren und es gab neun Unentschieden. Das war mir nicht klar, dass wir so oft Unentschieden gegeneinander gespielt haben.
Die letzten Jahre, glaube ich, alleine vier. Die letzten 2 Jahre, glaube ich, vier Unentschieden.
Ja, und 23 zu 14 Tore
Naja.
ist die Bilanz pro FCM. Das letzte Pflichtspiel gegeneinander war
Ganz
ein 1 zu 2 am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Ich glaube, da waren unsere Aufstiegsambitionen schon flöten gegangen, dank Münster und Ulm.
Nee,
Naja.
Paderborn war tatsächlich das entscheidende Spiel dann, wo es dann komplett durch war. Ja.
Ach so.
Ja, genau, wir haben euch aus dem Rennen genommen, das kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, siehst du mal, na genau. Und ansonsten, ja, zu eurem Saisonverlauf haben wir gerade schon was gesagt. Es kommt der Tabellenführer. 26 Punkte aus 11 Spielen, 8-mal gewonnen, nur einmal verloren, das ist ganz, ganz stark. Sieben Siege in Serie zuletzt. Ich weiß gar nicht, wie man das verkraftet als Fußballfan. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das bei uns das letzte Mal der Fall war, aber
Machen wir Bayern.
gut, ja, Bayern ist was anderes. Also
Die
die
haben
sind ja.
16.
Also
Wettbewerbsübergreifend. Okay.
selbst in Paderborn kann man das nicht einschätzen, weil das ist ein Vereinsrekord, der aufgestellt wurde und gerade immer weiter erweitert wird. Also der SC Paderborn hatte noch nie 7 Siege in der zweiten Liga in Folge.
Krass.
So.
Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, am Sonntag, ich weiß zwar nicht, wie das gelingen soll, aber dass die Serie sich jetzt nicht noch ausbaut auf 8, sondern dass ihr dann einfach nach dem Spiel gegen uns wieder anfangt und dann nochmal 8 Spiele in Folge gewinnt oder so.
Ja, ich dachte eigentlich, die Delle war Leverkusen, aber.
Ach so, okay. Ich verstehe, genau. Das letzte
Ja,
Pflichtspiel war ein 2:1 gegen Fürth, ne? Ist richtig.
genau, richtig, am
Ja,
letzten
stimmt.
Samstag. Und da ist ja auch der Beleg, dass deine Statistiken eigentlich gar nichts gelten, weil die Saison ist alles anders. Also, wir gewinnen gegen Fürth, wo unsere Statistik noch deutlich schlechter ist als gegen euch. Wir gewinnen gegen Bielefeld. Also irgendwie ist alles anders. Dafür verlieren wir gegen Düsseldorf, wo wir eigentlich immer gegen gewinnen. Also es ist, Paderborn hat sich irgendwie ein bisschen neu erfunden.
Na,
Also,
da droht doch wohl nicht etwa schon wieder ein Jahr erste Liga mindestens. Oder? Ist das so, ist das bei euch so oft, also ist das so das Ding, wo er sagt, ja, das ist das, was wir die Saison erreichen wollen?
naja, also wir haben ja letzte Saison schon, waren wir ja wirklich oben dran bis fast zum Schluss, oder bis zum Schluss eigentlich. Hatten das dann nicht mehr selber in der Hand und dann in der Vorbereitung wurde dann natürlich auch wieder die Frage gestellt, was ist das Saisonziel und jedes Jahr ein Platz besser, heißt es dann immer.
Okay.
Aber gut, also mit den ganzen Umbrüchen, die wir hatten, die waren jetzt auch nicht marginal und den Unsicherheiten an neuem Personal hat da jetzt, glaube ich, keiner drauf geschielt, dass man hier irgendwie um den Aufstieg mitspielt.
Okay, alles klar. Gut. So, Thomas, jetzt habe ich ganz viel
Ja.
versucht, mir aus dem Kreuz zu leiern. Jetzt musst du übernehmen hier, sonst
Alles gut.
fällt alles irgendwie auseinander. Genau.
Ja, naja, fangen wir an. Marco, Tabellenführer, wieso? Nein, Spaß beiseite. Ich würde sagen, ich glaube, ganz interessant ist, da mal im Sommer anzufangen. Ihr habt ja auch einen Trainerabgang gehabt, der bei euch allerdings schon ein bisschen länger feststand. Also es war ja, glaube ich, länger, wenn ich es in Erinnerung habe, war schon länger klar, dass Kwasniok den Verein verlassen wird. Ihr habt ja dann den, ich weiß jetzt nicht, wie heißt euer neuer Trainer? Kettemann?
Ralf Kettemann, ja, genau.
Kettemann, genau. Ihr habt ja von Karlsruhe geholt aus der U19, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, was ist denn da im Sommer bei euch passiert? Grundsätzlich erstmal, weil ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen, um zu gucken, woran liegt es denn, dass ihr gerade so eine geile Saison spielt.
Ja gut, dass Lukas Kwasniok geht, war ja klar. Also eigentlich schon zu Ende der Hinrunde gab es ja einen kleinen Eklat. Das hat einige gewundert, dass er überhaupt noch bis zum Saisonende durchgehalten hat. Und war dann auch nicht mehr schön anzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Hat auch keine Vereinssachen mehr getragen, hatte dafür doofe Ausreden. Jetzt in Köln rennt er wieder mit Vereinsklamotten rum. Also war schon ein bisschen assi, der Abgang. Das war ein bisschen schade, weil es war ja schon eine sehr erfolgreiche Zeit. Und Hand in Hand sozusagen, also kurz nachdem dann Lukas gegangen war, ist dann sozusagen der Benny Weber, unser Sportdirektor, auch gegangen. Das war eigentlich nicht geplant, zumindest war es nicht angekündigt. Der ist ja mittlerweile Sportdirektor in Augsburg und hat da wohl recht, ja, wenn man es glauben darf, unverhofft ein Angebot bekommen und ist dann mit seiner Familie runtergezogen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frau kommt auch aus der Region, also war das so eine Win-Win-Geschichte. Und natürlich ein Aufstieg in die erste Liga. Der darf jetzt Sandro Wagner dann demnächst erfeuern. Aber
Es ist wahr,
die Kombo Trainer und Sportdirektor ist natürlich schon heavy. Benny Weber hatte noch Ralf Kettemann eingeführt. Also das war jemand, den er ausgesucht hat und den er auch festgemacht hat. Aber das ist natürlich dann schon ein ganz großer Umbruch. Dazu sind noch zwei Leistungsträger, also sind noch ein paar mehrere weggegangen, aber zwei Leistungsträger mit Elias Ansah, der für Union Berlin jetzt stürmt und mit seinen, ich glaube, mittlerweile 20 Jahren auch nicht sehr unerfolgreich in der ersten Liga unterwegs ist. Und Aaron Zehnter auf der linken Außenbahn, auch, glaube ich, ein Unterschiedsspieler aus dem letzten Jahr, der Richtung Wolfsburg gezogen ist. Mag man halten, was man will von, aber ist halt erste Liga. Ich weiß auch gar nicht, ob er momentan spielt. Ich glaube, letztens habe ich ihn gar nicht in der Aufstellung gesehen. Kann sein, dass der verletzt ist. Und die Gesamtkonstellation war dann schon ein wenig schwierig, so, muss man sagen. Also ich war da eher skeptisch vor, ja, vor auf Vorbereitungsstart, muss ich sagen.
ja, dann gab es ja auch eine interessante Personalie bei euch. Sollten wir hier in Magdeburg, die den FCM schon ein bisschen länger verfolgen, sollte dieser Name ja auch geläufig sein. Raphael Obermeier liebäugelt ja so ein bisschen mit dem ersten FC Köln. Wir hatten ja bei uns eine ähnliche Situation, wenn auch ein bisschen anders. Das ist auch eigentlich ein geiler Satz,
Geiler
ähnlich wie.
Supersatz, super
Ja,
Satz.
der ist mega, oder? Verschieden, aber gleich, ja?
Ja,
So,
richtig, genau. Oder doch ähnlich.
War ja dann schon so, dass dann bei euch auch klar gesagt wurde, Raphael Obermeier, nee, du bist für diese Mannschaft zu wichtig, du bleibst. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil wir hatten ja mit Carsten eine ähnliche Situation, den hat man dann ziehen lassen. Bei euch hat man klar gesagt, nee, Raphael Obermeier bleibt.
Ja, genau. Also Lukas Pasniok hat ja dann auch ab einem bestimmten Punkt sehr offensiv Werbung gemacht und auch dem Verein kritisiert, dass sich da zwei Parteien schon einig sind und die dritte das blockt. Aber man hatte das schon im letzten Jahr so ein bisschen angekündigt, dass man sich auch rausnimmt bei Leistungsträgern, wo man halt keinen Ersatz für sieht, dass man da auch mal Nein sagen möchte. Und das hat man bei Rafa Obermeier gemacht. Das kam ja auch alles sehr eher zum Transferfensterende, das Angebot. Und man hat sich da ganz klar positioniert. Also das machen wir nicht, das gibt's nicht. Das fand Rafa Obermeier auch nicht witzig. Also der hat sich darüber jetzt nicht gefreut. Aber im Endeffekt hat er es akzeptiert und spielt auch nach wie vor als Leistungsträger bei uns. Also war eine sehr, ja, also hatte man schon so ein bisschen Rückgrat, da Nein zu sagen, würde ich sagen. Ich meine, gerade Paderborn, also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir Spieler verkaufen, aber durch Ansa und Aaron Zehnter, ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt angeblich der Megatransfer war, also man redet bei beiden irgendwie um die 4 Millionen.
Ui,
Hat
okay.
man, glaube ich, schon gut Kasse gemacht. Und dementsprechend war es nicht mehr so notwendig, jetzt Rafa Obermeier auch noch gehen zu lassen.
Naja, und also,
Also hier,
ja,
Entschuldigung.
nur ganz kurz, ich finde es halt, also irgendwie ist das eine Binse und eigentlich wäre das ja auch normal, ne? Du hast halt einen Arbeitsvertrag und machst dann halt deinen Job ganz normal weiter, aber wir wissen ja auch manchmal, wie das Fußballgeschäft ist und ich finde es halt sozusagen, spricht dann schon noch für Rafa Obermeier, dass er dann einfach professionell ist und seine Leistung einfach bringt, ja? So und sagt, okay, ich arrangiere mich jetzt mit der Situation und dann mache ich das Beste draus. Finde ich gut, kennt man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch anders. Mehr wollte ich gar nicht, Thomas,
Alles
Entschuldigung.
gut. Nee, in meinem Umfeld ist ja dann auch gleich gesagt worden, naja, Paderborn, die haben ja Geld, die haben denen bestimmt mehr Geld gezahlt.
Nein, garantiert nicht.
Ja, das dachte ich mir auch. Ich habe mir auch so vorgestellt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nach dem, was ich ja auch von dir so mal in Gesprächen erfahren habe oder auch bei euch im Podcast, klingt das ja schon eher so durch, dass das eben nicht so ist, wie man das hier in Magdeburg gerne mal darstellt, dass der Paderborn mit Geld zugeschissen ist. Von daher, ja, Kettemann. Kwasniok hat ja eine klare Idee von Fußball gehabt, die war ja schon auch auf Ballbesitz, hohes Pressing ausgerichtet. Hat Kettemann da viel verändert oder hat er das tatsächlich, ich sag mal, so ein bisschen auch weiterlaufen lassen, wie euren Fußball aus dem letzten Jahr?
Also, er hat es, glaube ich, nochmal verfeinert, muss man sagen. Also, ich meine, wir haben ja, also, es ist sehr faszinierend. Also, wir sprechen nächste Woche mit Ralf Kettemann. Ich bin sehr gespannt, wie er das umschreibt, im Podcast. Also, er hat scheinbar ein Händchen dafür, junge Spieler. Also, wir haben ja den jüngsten Kader aller Zeiten in Paderborn gerade und sind auch der jüngste Zweitligakader in dieser Saison. Wirklich weiterzuentwickeln und noch was rauszukitzeln. Und ich glaube, taktisch gesehen spielen wir ein ähnliches Schema wie im letzten Jahr. Wir laufen noch ein bisschen höher an, noch aggressiver, machen auch ein paar mehr Meter noch. Also da hat sich so ein bisschen was verändert. Aber ansonsten, das System ist im Endeffekt im Großen und Ganzen das gleiche mit Ball und gegen den Ball. Also, aber er hat wirklich ein Händchen dafür, wenn man sich anguckt, ein Lauren Kurda, ein Mika Bauer ist das herausragendste Beispiel, glaube ich, dieser Saison, was er da aus den Jungs rausholt, das ist schon eine krasse Nummer. Also der ist in der Lage, wirklich No-Names, so einen Rückgrat zu geben, dass die auch gegen den Bayer Leverkusen den Leuten zeigt, wie man Fußball spielt. Also das ist schon sehr interessant.
Ja, und dann
Also was
scheint
ich
es
ja.
ganz kurz, dann scheint es ja bei euch
Ja.
aber auch so zu sein, dass sozusagen eure Mannschaft auch fein ist mit Trainerwechseln und sich dann eben auch sozusagen auf einen neuen Übungsleiter einstellen kann. Wir haben in Magdeburg ja so ein bisschen das Problem, dass unsere Mannschaft sich unter unserem neuen Trainer, der jetzt nicht mehr unser neuer Trainer, sondern unser Ex-Trainer ist, offensichtlich nicht so wohl gefühlt hat und man jetzt wieder in den Wohlfühlbereich zurück will. Also ich finde es cool, dass das auch klappen kann, dass man einfach sozusagen einen Trainer wechselt, das System bleibt grundsätzlich irgendwie ähnlich und dann hast du eine Mannschaft, die das mitgeht und finde ich cool.
Na, vor allem, was ich ja auch interessant finde, ist, bei uns wird ja jetzt auch, wurde ja auch nach der Entlassung von Fiedler auch immer danach geschrien, du brauchst jetzt einen Trainer mit Zweitliga-Erfahrung. Paderborn zeigt ja gerade auf beeindruckende Art und Weise, dass du genau das nicht brauchst.
Jo,
Was du
das
brauchst, ist ein Trainer, der eine Idee hat, der
genau.
einen Plan hat und der seine Spieler dann hinter sich bekommt und die Spieler, und du brauchst dann natürlich auch die Spieler, die das mitmachen.
Genau,
Und das
richtig.
passiert gerade auf beeindruckende Art und Weise da in Paderborn, das muss man einfach anerkennen. Und ja, also das ist schon, Marco, wir hatten ja, als wir telefoniert hatten, hast ja auch gesagt, klar, es ist jetzt nicht so, dass ihr die Mannschaften aus dem Stadion knallt, wie das eben damals im Aufstiegsjahr war, wo wir das erste Mal gemeinsam in der zweiten Liga waren. Da habt ihr ja phasenweise alles aus dem Stadion geschossen, was da bei drei auf den Bäumen war. Aber ihr zieht ja jetzt auch die Spiele auf eine Art und Weise, die wirkt halt auch abgeklärt. Also es ist dann schon so, ihr gewinnt dann 2-1, ihr gewinnt dann 1-0. Also es ist ja schon so, dass auch da offensichtlich auch eine Entwicklung stattgefunden hat, eben auch diese engen Spiele so zu gestalten, dass man sie am Ende eben gewinnt und eben nicht noch dieses Ausgleichstor bekommt. Also das war ja im letzten Jahr teilweise anders. Das funktioniert dieses Jahr ja wirklich beeindruckend. Ist das auch Handschrift Kettemann oder ist das auch einfach eine Geschichte Weiterentwicklung der Spiele, die da einfach auch passiert ist, aufgrund dessen, dass sie auch alle Jahr älter sind?
Ich glaube, es ist eine Kombination, ne? Also ich glaube, dass Kette da viel mit zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass so ein paar Mosaiksteinchen in die richtige Position gepurzelt sind. Unter anderem Dennis Seim, unser 19-jähriger Torwart, der leider nur ein Jahr bei uns spielen wird, was schon fest ist. Also es ist eine Laie aus Stuttgart, soll dort Nübel beerben. Eins der oder das größte deutsche Torwarttalent, sagt man. Und das ist eine Komponente, die hatten wir letztes Jahr nicht. Letztes Jahr haben wir mehrfach durchgewechselt. Da hatten wir Pelle Böving, Markus Schubert und dann zum Schluss hatten wir ja Riemann. Und da hat man irgendwie keinen ruhenden Pol gefunden. Und das ist so ein Puzzlestück, was wirklich, also wie gemalt in die Mannschaft reinpasst. Der da auch hinten eine Ruhe reinbringt für 19 Jahre, da Hut ab, der auf der Linie super ist, der rauskommt. Also das ist spielerisch ein ganz großer ist. Also das ist so ein Puzzlestück, was echt super passt. Und ja, ich glaube, der ein oder andere hat sich einfach auch weiterentwickelt. Ne? Also die letztes Jahr vielleicht noch ein bisschen zu jung waren, sind jetzt ein Jahr älter und haben ein bisschen mehr Routine mit reingebracht oder mehr Routine sich angeeignet. Und das passt ganz gut.
Beeindruckend. Also ich guck mir gerade mal so die Spieler an bei euch und die Einsätze, wenn man da mal durchguckt, Seiben hast du ja gerade schon gesagt, 19 Jahre. Und wenn man dann mal weiterguckt, Korda 24, Götze gut 27, Hofmeier 26, dann Tjaak Scheller mit 23 kommt auch auf 9 Einsätze und dann machen wir weiter. Mittelfeld, Nick Betzner, 10 Einsätze, 25 Jahre, Mika Bauer mit 21, 10 Einsätze. Castenada mit 20 kommt auf 11 Einsätze. Engels mit 18 kommt auf 10. Hansen mit 21 auf 10. Das ist ja beeindruckend. Also Bilbia vorne mit 25, 11 Spiele, dabei 8 Tore gemacht. Also das ist ja wirklich wow. Also
Ja, schon krass.
es gibt ja so Trainer in Deutschland, die haben einen Ruf, junge Spieler zu entwickeln. Einer davon war bis Ende der letzten Saison bei uns, die diesen Ruf in meinen Augen nicht verdient haben. Wenn man das sieht, das ist ja, leckt mich am Arsch. Also ehrlich, das ist ja wirklich, das ist ja beeindruckend. Also das war mir jetzt vorher gar nicht so bewusst, weil ich auch sagen muss, ich habe Paderborn jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt diese Saison, was so Spiele gucken angeht. Es wird echt mal Zeit, glaube ich. Also das ist ja wirklich, das ist ja beeindruckend. Das ist ja geil. Also da lebt man das tatsächlich. Und da würde mich mal, Marco, da mal noch, würde mich auch konkret interessieren, wo kommen denn die Spieler her? Sind das Spieler, die bei euch auch teilweise schon U21 beziehungsweise U19 gespielt haben, oder sind das alles externe Zugänge?
Ja, teils, teils. Also mit Elias Ansa, der jetzt bei Union ist, das war ein Eigengewächs. Luis Engels, 18, das ist übrigens der Sohn von Daniel Farke. Der kommt aus
Ach.
Eigenwuhlen. Ja, genau, der hat einen Fußballhintergrund. Der hat in Paderborn hier letztes Jahr Abi gemacht. Also das sind so Leute, die aus der eigenen Jugend kommen. Ne? Und den Rest hat man dann schon aus dem weiteren Umfeld dazugeholt. Ne? Also ich meine, du hast jetzt viele aufgezählt. Da gibt es auch so ein paar andere beeindruckende Leute wie ein Ruben Müller zum Beispiel vom SC Freiburg mit 20 Jahren. Der hat Rafa Obermeier, ich glaube, 3 Spiele lang ersetzt auf der Schiene. Und du hast gar keinen Unterschied gemerkt. Also
Ja,
das
krass.
war also total Hammer. Also ich meine, der Typ hat noch nie zweite Liga gespielt und ersetzt dann Rafa Obermeier und macht so einen geilen Job. Also das sind so Sachen, wo du denkst, so wow, also krass.
Marco, wie wohl fühlt sich denn euer Chefscout bei euch in Paderborn? Hätte der Bock immer auf was Neues?
Naja, die sind ja alle weg. Also das ist ja, also
Ach so. Ach
die
so.
Mannschaft, die Casting-Crew, die Mannschaft zusammengestellt hat, davon ist ja, also sind vielleicht noch welche da, das weiß ich jetzt nicht genau im Staff, aber ich meine, das ist die Handschrift immer noch von Benny Weber und deswegen glaube ich auch der Trainer, weil ich glaube, das passte dann sehr gut in der Kombination. Jetzt haben wir den Sebastian Lange, der aus Ferl zu uns gewechselt ist, der da auch aus nichts viel gemacht hat. Der hat jetzt so die ersten ein, zwei Akzente gesetzt, weil wir noch kurz vor Transferschluss den Jonas Sticker aus Köln geholt haben, von Viktoria Köln. Marcel Hoffmeier sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, der aber auch
Schon
immer
vier
mehr
Spiele.
Spielzeit kriegt. Ne?
Kommt
Also
auch
das,
schon auf vier Spiele, ja, genau.
ja, also das, also, aber ich denke mal, also die Zusammenstellung ist immer noch Benny Weber. Da muss man gucken, nächstes
Aber
Jahr
Marco,
wie.
merkst, aber Alex, merkst du was? Das ist genau das, was wir hier gerne hätten.
Klar,
Da
genau.
gehen Schlüsselpositionen. Fangen wir mal damals bei Krösche an. Dann kam ja, glaube ich, Wohlgemut zu euch, ja, wenn ich richtig ahne, Marco. Verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Dann kam ja Wohlgemut.
Zurück gab es noch mal ein paar Sachen, die waren nicht
Dann
so
ist der gegangen, dann kam Weber, jetzt ist der weg und es geht nahtlos weiter. Und das ist halt das, da ist man wirklich personenunabhängig aufgestellt. Und die, also, ja, also, schön, also freut mich für euch tatsächlich. Also ich kann da wirklich viel Gutes sehen, was ich bei uns auch gerne sehen würde. Gerade was diese Personalien angeht, zu sagen, es ist egal, wenn ein Wohlgemut geht, es ist egal, wenn ein Kwasniok geht, spielt keine Rolle. Wir haben einen Plan, wir scouten danach und, und dementsprechend holen wir die Leute.
Ja, ist
Kann
halt
man.
ein Ritt auf der Kanonenkugel, muss man schon sagen. Ne? Also, ich
Ja,
meine,
aber es ja, aber es funktioniert seit
wenn du
Jahren.
zweimal daneben greifst, dann sind wir auch wieder in der dritten Liga.
Ja,
Ne?
ist aber nicht passiert in den letzten Jahren. Seitdem Krösche da war, ist das ja nicht passiert.
Ja,
Seit
also,
Krösche habt ihr ja nicht einmal daneben gefasst.
ja, die Verantwortlichen, die da die Entscheidung treffen, denen kann man nichts vorwerfen, definitiv.
Also, ist schon. Jetzt haben wir ja ein paar Namen. Machen wir weiter. Jetzt haben wir. Muss ich mal aufhören, hier zu schwärmen, ey, sonst denkt man noch, ich bin Paderborn-Fan, was ja nicht stimmt. Jetzt haben wir ja schon ein paar Namen genannt. Hast du trotzdem so zwei, drei Spieler, wo du sagst, ja, da guckt man ein bisschen genauer hin?
Ja, also nach dem letzten Spiel Lauren Kurda, würde ich sagen, der auf der Schiene auf der rechten Seite kommt, der war gegen Fürth sowas von on fire. Also er war unaufhaltbar, der hat ja dieses Freistoßtor mit 123 Stundenkilometern geschossen.
Alter, okay.
Toreck, also heftig. Es war, glaube ich, der fünf schnellste Schuss in der zweiten Bundesliga oder so. Das ist auf alle Fälle jemand, wenn der so spielt wie letzte Woche, dann dürfte das sehr interessant werden. Und Mika Bauer. Mika Bauer musste nur leider ausgewechselt werden. Relativ früh, da gab es einen Foul, wohl direkt in den ersten Minuten und nach 20 Minuten ging es dann nicht mehr. Zentrales Mittelfeld, also unglaublich, der Typ nach vorne wie nach hinten. Ein absolutes Tier, also krasser Fußballer.
Dass der aus Dresden kam, ja.
Ja, genau, der hat Kwasniok, der wurde nach Dresden verliehen und hat da auch nicht viel gespielt letzte Saison.
Ach, der ist
Ist,
von euch gewesen, wurde verliehen. Ach so, ich dachte, ihr habt den von Dresden verpflichtet.
ja, genau, der ist erst von Dresden zu uns gekommen und dann
Ach
ist
so.
sein
Ah, okay.
Ex-Firma, wie heißt der, Thomas Stamm ist es, glaube
Stamm.
ich, gewesen, ne?
Stamm, ja.
Genau, der war ja vorher bei Freiburg und Mika Bauer kommt von Freiburg oder kam von Freiburg damals auch zu Dresden und deswegen wurde er ausgeliehen und unterm alten Trainer wieder weiter. So ein bisschen Selbstbewusstsein zu sammeln, hat man wieder zurückgeholt und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der keine Rolle spielt und dass der weiterzieht. Nö, also ist einer der besten, würde ich sagen, jetzt mittlerweile im Kader.
Sind Felix Götze wieder fit?
Ja, der ist wieder fit. Dem geht es wieder
Scheiße.
gut, genau. Ja.
Ja, der letzte Spiel gespielt auch. Genau. Ich habe mir jetzt nämlich gerade nochmal die
Das.
Aufstellung gegen Fürth gezogen.
Ja,
Aber
wie gesagt, ja, ich habe Paderborn, muss ich mir mal für die
also
Rückrunde ein
Kelvin
bisschen vornehmen.
Brackelmann ist angeschlagen, das steht so auch nicht bei Transfer. Auch immer, der hat auch nicht gegen Fürth gespielt, war auch nicht im Kader. Da glaube ich nicht, dass er jetzt gegen Magdeburg aufläuft. Ich denke, da wird man ihm die Länderspielpause geben, um wieder zurückzukommen. Aber ansonsten sind alle topfit, wenn nichts diese Woche passiert.
Das klingt ja schon mal scheiße. beziehungsweise
Ja,
für
das
euch.
ist auch nicht ganz so wie bei uns, ja.
Na, bei uns, wir müssen gleich ein bisschen basteln. Genau. Also jetzt wäre eigentlich ein ganz guter Punkt, um über einen Aufstellungstipp zu reden, aber ich denke mal, Thomas, du hast
Nee, noch
wahrscheinlich
nicht
noch ein paar,
ganz.
du hast mal noch ein paar Sachen, die du wissen willst, ne?
Naja, also, ja, aber sportlich ist ja jetzt, glaube ich, soweit abgeschlossen. Mich würde mal diese Marco, gibt es eine Zahl schon ungefähr, wie viel Auswärtsfans am Sonntag da sein werden? Jetzt mal abgesehen von dir.
Ja, genau, ich werde da sein, aber nicht im Auswärtsblock. Also ich gehe mal davon aus, irgendwo zwischen 600 und 700. Also das ist
Das ist
noch
ja schon mal mehr als letztes Jahr.
ein. Ja, also momentan ist, glaube ich, der Hype ziemlich groß. Also ich kann mir vorstellen, dass Sonntag sich so einige auf den Weg machen Richtung Magdeburg. Also auch wenn man früh raus muss für die Fahrt. Das würde ich so schätzen.
Na, Alex hat es ja vorhin schon mal angedeutet zu fragen, wie ist denn so generell, also klar, ich meine, wie die Stimmung ist klar, wenn du Tabellenführer bist, das braucht also, aber wie ist denn so auch die Wahrnehmung jetzt gerade in Paderborn? Ist man jetzt so nach der Serie, die man jetzt hat, schon auch auf dem Trichter, dass man sagt, naja, Mensch, wir haben ja schon eine Truppe, die wirklich auch aufsteigen kann? Oder ist man noch vorsichtig und stapelt dann doch noch ein bisschen tief und sagt, naja, Platz 4, 5 wäre ja auch schön?
Ist halt die Frage, wie lange du diese Strähne aufrechterhalten kannst, ne? Also du brichst immer irgendwann ein und dann ist immer die Frage, wie lange brichst du ein? Kommst du nochmal wieder in den Flow rein? Also alle sind froh mit dem, was man hier hat. Hier wird man aber nicht größenwahnsinnig. Also ich würde auch jetzt nur, weil wir auf dem ersten und die auf dem letzten steht, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Spiel schon gewonnen ist. Ich glaube, gerade das ist der Anfang vom Ende. Also genau, das wird hier alles mit gesundem Augenmaß noch gesehen. Wobei man natürlich nach 10 Spielen sagt man ja, eine Tendenz zeichnet sich ab. Ja, und das ist, ich denke schon, dass wir bis zum Ende oben mitspielen werden. Aber ob wir jetzt ein gesetzter Aufstiegskandidat sind, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen.
Ja, wollte gerade sagen, also ich würde mich mal sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mit dem Abstieg werdet ihr vermutlich nichts zu tun haben, so. Und
Nö.
wie du sagst, ne, ich meine, nach 11 Spielen ist man nicht ganz zufällig da oben und hat nicht ganz zufällig die Punkte, die man hat. Das zeugt schon sehr von Qualität und ja, bin mal gespannt, wie ihr das jetzt sozusagen macht bis zur Winterpause und dann hat man ja eigentlich ein gutes Bild, was man erstmal einfriert und ich denke mal, dann sind dann die Mannschaften, die ersten 4, 5, 6, je nachdem, wie die Punkte sind, die da oben stehen, das sind dann auch schon die als Favoriten, Aufstiegsfavoriten dann in die Rückrunde gehen und könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der SC Paderborn da durchaus auch dabei ist.
Ich
Genau.
habe nichts dagegen.
Ja, glaube ich. Glaube ich. Also ist ja irgendwie auch schön. So.
Es wäre schlimm,
Ja, genau.
wenn es anders wäre,
Ja,
Herr
gut, ist
Marco.
immer so eine Sache. Was hast du davon, wenn du aussteigst? Ne? Also, das kann man jetzt auch
Geld.
noch. Ja, Geld, genau. Aber du hast sehr wahrscheinlich eine ziemlich beschissene Saison, wo du dir die Bude vollhauen lässt. Also ist halt die Frage, ob du das Geld in die Hand nimmst, um dann wirklich einen Klassenerhalt auch zu schaffen. Und
Ich
ja.
habe gerade mal geguckt, letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt wart ihr Tabellenzweiter mit 6 Punkten weniger als diese Saison. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass in dieser Saison die Spitze wieder etwas besser ist als in der letzten Saison, weil man sieht schon, Paderborn 26 Punkte, Schalke 24, Elversberg 23, letztes Jahr war die Tabelle, Hannover 22, Paderborn 20, Düsseldorf 20. Also man sieht schon vorne die drei Teams, die jetzt, sage ich mal, vorne, die jetzt vorne stehen, sind schon besser als das, was wir letzte Saison gesehen haben. Also da ist, glaube ich, schon wieder, mal gucken, ob das hält. Das ist jetzt die interessante Frage. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist die zweite Liga in diesem Jahr in der Stärke, in der Spitze wieder etwas stärker als letztes Jahr.
Ja, das war letztes Jahr auch eine komplette Anomalie wahrscheinlich.
Ja, war's auch.
Sehen wir so schnell nicht nochmal. Sehen wir so schnell nicht
Nee,
nochmal.
definitiv nicht.
Genau.
Ja, nee, dann wäre ich eigentlich soweit fast durch. Es sei denn, Marco hat noch was, was er unbedingt loswerden will zur Mannschaft und dann raus damit.
Nee, aber meine Frage, also ich habe gesehen, Tobi Müller ist verletzt.
Ja. Verletzt? Ja.
Ja, der hat sich irgendein Teilabriss von, ich glaube, im Knie, im Band im Knie, Außenband oder so.
Ja, Tobi Müller ist raus.
Zugezogen. Also Tobi Müller wird nicht spielen. Genau das gleiche für Daniel Heber, der einen Muskelbündelriss hat. Was man dem Burschen auch nicht wünscht. Also der hat einfach der hat richtig die Seuche die Saison. Das ist richtig, richtig
Ja,
übel.
Heber hat eine richtige Leuchtensaison. Das ist echt
Ja, das
krass. Ja,
übel
das ist
wünscht man
wirklich.
keinem. Also ich wünsche Daniel Heber an der Stelle wirklich, dass er zur Rückrunde dann vielleicht wieder angreifen kann und dann halt nochmal ein paar Spiele kontinuierlich spielen kann, weil das kann ja keiner wollen. Also was der an Scheiße am Schuh hat im Moment. Was Verletzungen angeht, geht ja gar nicht. Aber genau, Marco, um deine Frage zu beantworten, Tobi Müller ist bis auf Weiteres nicht spielfähig.
Okay, und
Okay.
Artig hat eine Gelbsperre.
Jawohl.
Wer hat die fünfte gelbe Karte gekriegt, vier davon wegen Meckern und hat sich damit selber aus dem Spiel genommen, ja.
Naja, genau, das ging durch diverse Gruppen.
Ja,
Wie dämlich man.
also insofern geile Ausgangssituation. Wir müssen 2 Drittel unserer Dreierkette ersetzen und unseren vermeintlichen kreativen Geist da vorne. Was kann da schiefgehen? Ne? Also das wird gut. Ich glaube aber auch, dass das so ein Spiel werden kann, wo keiner damit rechnet, dass man da irgendwie was holt und dann ist das plötzlich so dieses, also der Ausreißer. Also keine Ahnung, ja. Aber wenn man jetzt mal nüchtern, das Ganze nüchtern analysiert und betrachtet, dann ist meiner Meinung nach da die Favoritenrolle total klar verteilt. Und das sage ich jetzt nicht, um den FCM klein zu machen, sondern einfach, weil es so ist. Also alles andere wäre schon eine sehr, sehr große Überraschung. So. Aber mal gucken. Das Spiel muss ja auch erst noch gespielt werden. Insofern sehen wir das dann am Sonntag.
Ja, wobei, was Thomas gerade gesagt hat, also es ist ja nicht, dass wir die Mannschaften reihenweise aus dem Stadion knallen. Also auch Fürth hätte noch in der, weiß ich, in der 92. Minute mit viel Glück noch das 2-2 machen können. Also es sind jetzt keine Spiele, die immer ganz klar, also doch dominiert spielen tun wir schon zwischendurch, aber ist jetzt nicht so, dass wir aus jeder Chance ein Tor machen. Also von daher glaube ich nicht, oder glaube ich auch, dass am Sonntag das Spiel bis zum Schluss noch spannend bleiben kann.
Na, wäre cool. Hätte ich nichts gegen, auf jeden Fall.
Dann lass uns doch. Ich dachte eigentlich, wir haben nach 80 Minuten das Spiel für uns entschieden. Also.
Ja, auch gut, nehme ich auch gerne. Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie so eine Anfangself aussehen kann. Bei uns ist das.
Ich glaube, bei uns. Naja, gut, was heißt. Naja, Moment, wir neigen wieder dazu zu sagen, bei uns stellt sich die Mannschaft von alleine aus. Wir müssen aber jetzt schon aus 35 Lizenzspielern auswählen.
Ja, wir müssen aber nur drei ersetzen aus der Stammelf. Und so wie ich ja, Patrick Sander verstanden habe.
Wir haben ja einen großen, großen Fundus an Spielern, die man jetzt reinbringen könnte in unsere.
Genau. Und deswegen muss Marco anfangen. Marco, wie würdest du aufstellen, wenn
also
morgen
Paderborn,
das Spiel war?
Nicht
in
uns,
Paderborn. Ja. Also Paderborn, genau.
Paderborn ist total einfach. Ich würde 1-2-1 das aufstellen, was letzte Woche gespielt hat.
Das ist super einfach. Das habe ich nämlich schon abgeschrieben von transfermarkt.de. Danke dir, das fetzt. Dann lassen wir das genau so. Aber dann ist das also Simon im Tor, Scheller, Hansen, Götze, Obermeier, Castagneda, Bauer, Korda, Bibia, Klaas und Marino, ne?
Ja, wobei, also sehr wahrscheinlich wird Marino nicht auflaufen, sondern Tigges dafür. Marino Tigges ist aufgelaufen, weil Tigges noch angeschlagen war von Leverkusen.
Na toll.
Genau.
Wieder so eine Wuchtbrumme da vorne drin, wo wir ja groß, wo wir ja immer super Erfahrungen machen.
Oh ja, toll. Der ist wirklich groß und breit. Also davon hat er viel von beiden.
Ach du Scheiße. Na, cool, nee, schön. Freut mich für ihn. Okay, dann nehmen wir deine Aufstellung, nehmen wir dann direkt so mit Tickets vorne für Marino und Thomas, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Also Reimann wird weiter am Tor bleiben, ist klar. Ich denke, so und ich würde wirklich sagen, wir müssten eigentlich nur Heber, Müller und Artig tauschen und der Rest bleibt so.
Ja, und bei Heber und Müller wird dieses aus diesem nur schon eine kleine Aufgabe.
Ja, klar. Du hättest halt Gashville, du hättest Hoti.
Ja, genau, die beiden würde ich jetzt halt auch nehmen, tatsächlich. Ja. Mathiesen spielt zentral, Gashville dann auf der Halblinksposition und Hoti genau. Auf der Halbrechtsposition.
Genau.
Ja.
Genau, Gashville und Hoti. Und das Gute ist, warte mal, hat Hoti unter Patrick Sander und Pascal Ibold in der zweiten gespielt oder spielt er nur einfach jetzt die ganze Zeit? Das weiß ich nicht mehr. Na gut, okay.
Also, so defensives Mittelfeld nach hinten ziehen oder so könnt ihr nicht, oder?
Könnten wir auch. Also wir hätten sozusagen.
Haben wir ja schon gemacht. Mit Mathiesen.
Ja, aber wir könnten Hürilein da irgendwie noch reinwerfen, aber das ist eigentlich Quark, ne? Also Mathiesen ist ja schon hinten letzte Reihe, passt schon.
Eben, nee, also boah, nee, da wüsste ich jetzt auch, also bis auf Hürilein wüsste ich da jetzt auch nicht. Wobei der das ja gespielt hat, als er reinkam gegen Münster, hat er ja da auch auf der Position hinten. Also ja, stimmt, das wäre natürlich auch eine Option. Dann schreib mal Hürilein für Hoti.
Oh, na toll. Buchstabieren wir den mal bitte.
Schreib Finnair, Punkt.
Ja, Luca, okay. Schreib Luca, der ist Luca mit dem Vornamen.
Nee, dieser Name ist hier verbrannt. Egal wie er geschrieben wird, der Name ist hier verbrannt.
ich muss jetzt gerade echt schon wieder überlegen, wen du meinst. Ja? Aber also ich habe den Menschen verdrängt, aber gut, naja, leider trifft er ja. Ihr habt
ja auch Robert Leitner so im Kader, sehe ich gerade.
Nee.
Doch, stimmt. Den haben wir im Kader.
Nein, der ist nicht im Kader. Nein, Robert Leipertz ist einer von den 7 Spielern, die Ottmar Schork gestern nannte, die nicht in der ersten aufgelistet werden, sondern für die zweite. Ja.
Ach, wer sind die anderen 6?
Also kriegt Zweitliga-Gehalt und spielt Regionalliga. Also das gibt es auch so in der Art wahrscheinlich nicht bei vielen Vereinen, bei uns schon.
Ja, wer sind die anderen 6?
Weiß ich nicht, ist noch real.
Gut. Fein. Dann ist jetzt noch die Frage, Thomas, wen wir für Artig auflaufen lassen. Ich hätte ja Sympathien für Diawara, einfach weil der jetzt immer eingewechselt wurde.
Nee.
So.
Also ich nicht. Ich gar nicht.
Na, dann sag an.
Also ich könnte mir vorstellen, dass, also ich würde, oder bleiben, ich würde es gerne sehen, dass man entweder Grieb nach links zieht, linker Fuß, linke Seite, Grundlinie und so. Oder dass man sagt, wir fangen mit Pesch auf links an und lassen Pesch starten. Weil der hat schon, finde ich, der bringt auch eine gewisse Schnelligkeit mit. Und ich glaube, gegen eine Mannschaft, die wie Paderborn, dann doch, Marc hat ja gesagt, dass sie noch ein Stück höher pressen als unter Kwasniok. Und ich fand das unter Kwasniok teilweise schon extrem. Da ergeben sich möglicherweise Räume, mit denen du halt, wenn du dann schnell ein Spiel Pech auf dem Rasen hast, die du dann auch mal belaufen könntest. Und deswegen würde ich gerne Pech dann auf der Position sehen.
Ja, dann machen wir das auch. Dann, also kann ich auch mitleben, hatte ich auch überlegt. Ich bin jetzt wirklich ganz nüchtern nach der Frage gegangen, okay, wer war denn immer so von den Leuten, die jetzt da auf der Position in Frage
Ja,
kämen,
klar.
die ersten Einwechsler so einfach, weißt du? Oder diejenigen, die dann, genau, ja, hab ich ja gerade gesagt. Genau, also Pesch, Herrscher und vorne dann Bräunig
Ja,
weiterhin.
das ist jetzt wieder die Frage, welchen von unseren
Na, sag's.
bezeichneten Mittelstürmern stellen wir denn da auf? Ja, ist eine gute Frage. Bräunig hat gegen Bochum wieder ganz schön abgebaut.
Naja, aber Al Holmström war jetzt gegen Bochum auch nicht zu sehen. Er hatte aber keine
Holmström
Bälle.
hat auch nichts aufgebaut, hat aber auch keine Bälle gekriegt. Puh.
Schwierig, ne?
Kannst du eigentlich eine Münze werfen? Also, es nimmt sich, glaube ich, nichts, weil unser Spiel für beide Stürmer eigentlich Gift ist, in meinen Augen.
Na, dann lassen wir es bei Bräunig und lassen wir es bei der Konstellation. Dann kommt halt
Beide
Al.
Strafraumstürmer, beide auf Bälle auch ein Stück, also vom Typ her schon eher Strafraumstürmer, beide auch auf die entsprechenden Bälle angewiesen und sie bekommen sie einfach nicht. Also, von daher ist es eigentlich Jacke wie Hose, wie du da aufstellst.
Stimmt.
Ja.
Naja, dann nehmen wir Bräunig weiter. Sozusagen im Sinne der Kontinuität passt das doch. Naja, gut. Marco, wie geht's denn aus am Sonntag?
Ich glaube, dass wir 1:3 bei euch gewinnen.
Alles klar, das schreibe ich hier so auf, Thomas.
Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt nach dem Elversberg-Spiel das ganze Übel unseres Dilemmas entlassen. Von daher gehe ich da weiter natürlich in meiner Annahme, dass wir jedes Spiel gewinnen, weil der Trainer, der Hauptschuldige, ist ja weg. Deswegen tippe ich oder deswegen sage ich, natürlich werden wir aufgrund dessen 4-0 gewinnen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein sehr, sehr hart erkämpftes 1-1 sehen werden.
Okay, und ich bin sozusagen auch im Team unentschieden. Hat aber damit zu tun, dass ich irgendwie es nicht übers Herz bringe, gegen meinen Verein Niederlage anzutippen. Und ich weiß ja auch, dass es gegen Paderborn immer auch schon mal verrückte Spiele gab. Also eigentlich war da recht häufig irgendwie interessante Musik drin. Und deswegen habe ich ein völlig verrücktes 2-2 hier auf dem Zettel mit einem eigentümlichen Spielverlauf. Wäre okay für mich. Ein Punkt gegen den Tabellenführer. Ist in unserer Situation natürlich zu wenig, wäre aber gleichzeitig in unserer Situation für mich auch irgendwie gut, wenn wir da nicht baden gehen. Deswegen dieser Tipp. Genau. Ja, großartig. Das ist dann sozusagen eigentlich schon die Vorschau auf Paderborn. Thomas, was habt ihr noch verabredet? Worüber sprechen wir noch?
Gar nichts ab, Thomas.
Nichts weiter.
Nix, Alter.
Ich freue mich,
Nö,
dass ich
wir.
mal in eure schöne Affnet-Arena komme.
Ja, ins Heinz-Krüger-Stadion bist du natürlich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen. Wir sehen uns nicht, ich werde nicht da sein, aber
Weiß.
Thomas ist am Start. Genau. Ja, dann haben wir jetzt also auch kein sonstiges Thema, nehme ich an, richtig?
Naja, doch, sonstiges hätte ich was, aber das habe ich jetzt mit Marco nicht vorbereitet. Also.
Na, dann machen wir es nächste Woche. Oder wird
Nee,
es nicht?
nicht deswegen. Nee, das ist jetzt einfach nicht, das ist jetzt einfach von mir so. Das habe ich jetzt nicht mit Marco vorher besprochen oder so.
Also.
Das meine ich. Oder mit dir.
Okay.
Nee, wie auch, weil es hat sich ja gestern erst ergeben. Also man kann ja, ich muss das einfach hier mal sagen, man kann ja nur von diesem Verein halten, was man will und auch von dieser Mannschaft. Aber ich muss sagen, das, was der FC Bayern München da gerade auf den Rasen brennt, was das Thema Fußball angeht, da kann ich nur einen Hut vorziehen. Also einen Europarekord aufzustellen hier mit 16 Siegen in 16 Pflichtspielen, das gab es noch nie. Den Rekord haben sie ja schon letzte Woche aufgestellt oder letztes Wochenende. Und ich finde es einfach beeindruckend, was da gerade passiert, wenn man bedenkt, dass es Mannschaften auf diesem Kontinent gibt oder Vereine oder Clubs, nennen wir es mal Clubs, wo Gelder noch und nöcher fließen. Liverpool hat fast eine halbe Milliarde ausgegeben an Ablösesummen. Gut, für vier Spieler, aber
Wahnsinn, 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 Alter.
und wenn man dann sieht, dass bei Bayern da eben ein 18-jähriger Lennart Kahl reingeschmissen wird, der dann auch das alles mit Leistung zurückzahlt und der teuerste Transfer dann Luis Diaz war für 60 Millionen, was auch krass ist, ja, aber im Vergleich zu dem, was dann in England oder Spanien aufgerufen wird, ja Peanuts sind, muss man einfach sagen, ich finde das, was diese Mannschaft zusammen mit dem Trainer Vincent Kompany da gerade abreißt, das ist auch wenn ich diesem Verein nichts abgewinnen kann, aber da kann ich nur einen Hut vorziehen. Ich finde das mega beeindruckend, was die da gerade spielen. Und mir tut da gerade jede Mannschaft leid, gegen die jetzt spielen muss, weil man sagt ja immer, so eine Serie endet ja auch irgendwann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bei Bayern ist gerade so die Mannschaft auch so drauf, naja, schon 16, machen wir halt 17 raus im nächsten Spiel. Also das ist schon absolut beeindruckend, was da gerade passiert. Und ein bisschen, ganz, ganz bisschen macht es mich auch stolz, dass das ein deutscher Club ist, der diesen Rekord aufstellt, der eben nicht von außen mit Geld zugeschissen wird von irgendeinem Staat oder von irgendeinem Investor, sondern dass das schon auch ein Stück weit Gelder sind, die irgendwo im Fußball generiert werden, die da nutzen, auch sehr, sehr viel, keine Frage. In Deutschland sind die konkurrenzlos, brauchen wir nicht drüber reden. Wobei man auch sagen muss, unser kommender Pokalgegner spielt auch eine sehr, sehr gute Saison. Das darf, man vergisst das immer, so, weil Bayern eben vorne so brutal wegrennt, gerade in der Bundesliga. Aber wie gesagt, auf den Punkt zu kommen, also was Bayern da gerade abreißt, mega geil.
Ja, und was ich da vor allem, also wieder sehr, sehr weit weg von der Seitenlinie, ganz, ganz billige Plätze, aber da schon wahrnehme, sehen tatsächlich, dass die jungen Spieler reinwerfen. Der Karl hast du gerade gesagt, das kriege ich schon auch mit. Und da gibt es, glaube ich, noch so zwei, drei andere Namen, die da auch re relativ regelmäßig spielen.
Pavlovic, Stanisic, ja,
So.
genau.
Und das, also jetzt habe ich bin, ich habe da keine Ahnung, ja, vielleicht weißt du es oder Marco weiß es, ob die jetzt auch aus der Bayern, wahrscheinlich dann aus der Bayern-Jugend kommen oder so, aber das finde
Ja,
ich. Das
tatsächlich, ja.
finde ich aber cool, das finde ich aber, also das nötigt mir auf zwei Ebenen sogar Respekt ab. Also zum einen, dass Vincent Kompany, den, die da, also denen die Zeit, also die Spielzeit gibt, sich da auch zu entwickeln, und zum anderen auch, dass da aus der Jugend halt so, also Spieler mit so einer Qualität dann eben auch rauskommen. Das finde ich, also auch bei allem, was du sagst, ne, muss man den Verein nicht mögen und so weiter, aber das muss man einfach anerkennen, dass das ganz, ganz stark ist, was da auch, also was da gemacht wird. Und ja, also saubere Sache, kann man nicht anders sagen. Genau.
Ist halt auch ein Magnet für Talente, ne? Also auch im Jugendbereich.
Ja
Also
klar, aber dadurch hast du natürlich auch, also, weißt du, sind ja dann auch viele sehr, sehr gute Leute da. Also macht es ja dann noch schwerer, sich da so durchzusetzen, aber ja, klar. Ohne Frage.
ja, aber ich glaube, ein hohes Niveau macht einen selbst immer besser.
Das ist so, ja, das ist definitiv
Oh, das
so.
ist eine Phrase, oder?
Ja, das ist.
Eine Tatsache, glaube ich.
Das ist eine Phrase und eine Tatsache, ist beides.
Eine tatsachengebende Phrase. So.
Die Null muss stehen, ist ja auch eine Tatsache. Ist auch trotzdem eine Phrase.
Ja,
Also, ne?
genau.
Was ist das schon? Nee,
Man
fein.
spielt ja auch 90 Minuten, ja, ist auch eine Tatsache. Ah, nee, heute, nee, stimmt nicht, stimmt
Ja,
nicht.
heute nicht mehr so. Also, aber trotzdem kriegst du die Phrase, Thomas.
Aber der Ball ist rund. Aber der Ball, der war noch nie runder als heutzutage, der Ball.
Das ist genau. Na, heute müsstest du wahrscheinlich
Ja.
sagen, ein Spiel dauert 98 Minuten. Aber gut.
Und
Ist
das
dann so.
ganz Runde in das ganz Eckige.
Nee, richtig, richtig.
Mit den runden Pfosten. Genau.
Ja, jetzt wird es sehr absurd. Das ist, glaube ich, ein guter Absprungpunkt für uns hier, so um 22 Uhr, das passt schon. Genau. Marco, mach noch Werbung. Wo findet man eure Sachen? Und so. Ich meine, die Leute wissen das natürlich, aber der guten Ordnung halber musst du das jetzt hier bitte auf jeden Fall nochmal verkündet haben.
Ja klar, also uns findet man jeden Montag live auf Twitch sogar, mittlerweile auf YouTube auch, unter Padercast und natürlich in allen bekannten Podcatchern, den Padercast und unter padercast.de. Genau, und wer Lust hat, mal ein bisschen tiefer in diese Erfolgsstory, die wir gerade dadurch leben, reinzugucken, hat nächste Woche treffen wir uns mit Ralf Kettemann und sprechen ein bisschen über seine Sicht auf die Dinge. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge aufgenommen wird und wann sie rauskommt, aber ich denke, irgendwann im Laufe der zweiten Wochenhälfte nächste Woche.
Ja, super, klingt super spannend. Und dicke Hörempfehlung. Ich finde sowas ja immer total cool, wenn eben so Trainer dann auch im Podcast sind und so weiter, weil man da echt auch nochmal was lernen kann, auch wenn es sozusagen Trainer anderer Vereine sind. Aber cool, schön, dass er das macht. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit. Das wird bestimmt eine richtig coole Aufnahme.
Danke, hoffe ich auch.
Genau. Juti, und wir, Thomas, du und ich, wie wir jetzt vorhin erfahren haben, treffen uns ja nächste Woche hier wieder, um ja, über Paderborn zu sprechen und nur über Paderborn zu sprechen, korrekt? Weil dann ist Länderspielpause.
Dann ist ja Länderspielpause, richtig.
Ja, na, ist doch schön. Dann können wir das noch so ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen auswalzen oder machen halt mal eine Folge in einer Länge, die auch Leute noch hören können. Das wäre auch okay. Werden wir sehen. Dann,
Ich glaube nicht, Tim.
ich glaube das auch nicht. Aber dann vertagen wir uns einfach ganz, ganz geschmeidig auf die nächste Woche. Marco, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da warst und dass wir wieder ein bisschen was über den SC Paderborn lernen konnten. Richtig cool.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Macht immer Spaß bei euch.
Ja, sehr, sehr gerne. Gut, genau, dann sind wir für heute durch. Hier kommt jetzt gleich noch das Outro. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es bestimmt zwischen Marco und Thomas noch ein kleines Nachgespräch gibt. Müssen wir gleich mal verhandeln und gucken. Ja, allen, die dann am Sonntag gehen können, ganz, ganz viel Spaß im Stadion. Und dann hören wir uns hier auf diesem Kanal, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bis denne. Tschö.
Ciao.
Ciao.